Hier ist Med und Moshpit, der Mittelalter-Rock-Podcast von Radio Bob. Mit den redlichsten Spielleuten des Mittelalter-Rock. Hier sind für euch Saltatio Mortis.
Ich war unterwegs mit einem befreundeten Ritter.
Allein der Satz ist schon so super. Ich war unterwegs mit einem befreundeten Ritter. Zweites Wort, was wir lösen müssen, ist Molle. Was ist der oder die oder das Molle?
Wenn man Milch erhitzt,
ja,
dann bildet sich da ja...
Okay, weiter.
Bildet sich ja so eine schleimige Haut.
Ja, ja.
Wenn man die abmacht, das ist Molle.
Oh, das passt aber super.
Oder?
Wenn du dir ein Lied aussuchen dürftest, das jedes Mal erklingt, wenn du einen Raum betrittst, welches Lied wäre das?
Na, Cotton Eye Joe. Ich glaube, besser kann man den Tag nicht beginnen und besser kann man nicht in einen Raum reintreten. Da weiß jeder, was los ist.
Knusper, Knusper, Knäuschen. Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer weiteren Folge Med und Moshpit, eurem Podcast von und mit Saltatio Mortis und der heutigen Pizza-Industrie. Die ist auch live mit dabei. Hier ist wie immer euer Jean, der Tambour am Mikrofon. Und mit mir am Start ist heute Luzi, das lecker Pizza-Essende
L. Lecker Pizza. Ich wusste nicht, dass du schon loslegst. Entschuldigung, hätte ich zu Ende geknuspert.
Eigentlich wollte ich sagen, Luzi, das larpende L, weil es heute so schön zu unserem Thema passt.
LARP,
Live-Action-Roleplay. Wir sind in Folge, ich glaube, 74 angelangt und wir beide sitzen uns mal wieder in echt gegenüber an einem Tisch. Es hat ein bisschen gedauert, bis es soweit war, dass wir gemeinsam im gleichen Raum an einem Tisch sitzen konnten.
Meinst du, weil ich in der falschen Stadt war? Kann ja mal passieren.
Ja, ja. Du warst bis vor kurzem noch in der falschen Stadt, weil wir haben aneinander vorbeigeredet. Ich habe vor deiner Haustür gestanden und du hast quasi vor meiner Haustür gestanden. Ja, lass mal wieder zusammen aufnehmen. Hat super geklappt. Luzi, und weil wir so spät dran sind jetzt heute, das wird, glaube ich, ein bisschen eine Nachtschicht gleich, weil wir sprechen jetzt hier im Podcast und danach müssen wir, glaube ich, noch Radiomoderationen machen und so weiter und so fort. Und deswegen musst du mal eben zwischendurch eine Pizza essen. Alle werden das verstehen. Du kannst ruhig zwischendurch knuspern, das ist überhaupt kein Problem.
Okay, ich gebe mir Mühe, das so angenehm wie möglich zu machen, weil alle Misophonie-Leidensgenossen da draußen, so wie ich auch, die werden wahrscheinlich jetzt die Augen auskratzen. Es tut mir sehr leid, aber es ist nicht anders möglich.
Ja, die werden sich... die Augen zuhalten und die Ohren auskratzen.
Die Ohren auskratzen, das klingt ein bisschen eklig.
Du hast noch kurz Zeit zu knuspern, weil wir haben ein bisschen Hausmeisterkram, aber auch nur so am Rande. Weil wir haben in dieser Woche auch wieder jede Menge Post erhalten. Die Leute schreiben uns an saltatiomortis@radiobob.de und es gab jede Menge Post zu Berliner Pfannkuchen, Fasnachtsküchle, Krapfen und wie die Dinger sonst noch heißen. Mhm. Ich würde das eigentlich aber ganz gern vertagen, weil ich muss da erstmal sortieren. Da kam so viel Kram. Haben dich denn Leute angeschrieben oder angesprochen auf die letzte Folge, diese Karnevalsfolge, wo wir gesagt haben, Mensch Leute, wie nennt ihr denn diese Berliner Krapfen, Pfannkuchen, was auch immer? Mhm. Schmatz ruhig ins Mikrofon.
Ja, Verzeihung. Ja, ich blockiere ja sowieso jegliche Nachrichten, die ich auf Social Media kriege, deshalb hat mich keiner angeschrieben. Aber wir haben eine Umfrage gemacht auf dem Saltatio-Kanal. Da habe ich aber die Ergebnisse auch gerade nicht vorliegen. Mhm. Deshalb finde ich gut, wenn wir das vertagen, weil dann habe ich dann nochmal die Möglichkeit reinzugucken.
Ja, es waren bis jetzt schon sehr, sehr viele Leute und ich wollte auch hier nochmal sagen, wenn ihr euch noch beteiligen wollt an der großen Frage, wie nennt man dieses Gebäck, was ganz viele Leute Berliner nennen und andere wiederum sagen, nein, das ist ein Pfannkuchen oder nein, das ist ein Krapfen oder das ist ein Fasnachtsküchel oder wie auch immer die Dinge heißen. Wenn ihr euch noch beteiligen wollt, hört euch auf jeden Fall noch die vergangene Folge an, falls noch nicht geschehen und dann schreibt uns eure Meinung zu der Teigware namens Berliner oder wie auch immer an.
Achso, sorry.
Ja. saltatiomortis@radiobob.de.
So ganz subtiles Framing dann auch, ne? Mhm. So, also was ganz viele Leute, ganz viele Menschen Berliner nennen und die Deppen, die nennen es halt Pfannkuchen oder Krapfen.
Ja, ich glaube, wir haben da auch wirklich in ein Wespennest gestochen, weil die Nachrichten, die da kamen, die waren schon auch allesamt mit dem Mittelfinger geschrieben und den Großbuchstaben.
Ja, da fühlt sich jeder in seiner Ehre gekränkt, auch wenn man es anders nennt. Ne?
Aber heute haben wir noch ein ganz anderes Thema, was wir bearbeiten wollen und jetzt auch endlich bearbeiten dürfen. Luzi, es ist soweit. Wir dürfen endlich drüber sprechen, über unser neues Album. Über die Finsterwacht und zur Feier des Tages nochmal ein großes Stück Pizza reingeknuspert. Endlich ist es soweit. Wir dürfen drüber sprechen. Die Ankündigung ist raus. Das Projekt, an dem wir die vergangenen Monate gearbeitet haben Und die Rückmeldungen sind bisher super. Also die ersten Trailer kamen jetzt raus und so. Besonders gab es auch tolle Rückmeldungen, weil wir die ersten Songschnipsel auf YouTube in so ein kleines Video zum Reinhören zusammengewürfelt hatten. Bist du happy, dass wir endlich drüber reden dürfen?
Ja, um Gottes Willen. Diese unendlich lange, ich glaube 6 Folgen oder so haben wir es ja gemacht. Ja, wir haben da was, aber wir dürfen nicht drüber reden. Mhm. Nächste Folge. Ja, das ist ganz toll, aber wir dürfen nicht drüber reden. So endlich. Ich freue mich sehr.
Die Schwierigkeit ist natürlich bei sowas auch immer, man macht sich ja so Pläne und Gedanken über Timing und Marketing und so. Und dann möchte man ja nicht alles vorher schon verraten. Ja, man möchte ja auch so ein bisschen die Spannung hochhalten. Und gerade bei so einem großen Projekt, wo es auch viele, ich sag mal, Elemente gibt, Facetten gibt, wo man noch nicht genau weiß, wird alles so klappen? Da muss man erstmal gucken, ob es wirklich klappt.
Ja. Ja,
ansonsten hat man vielleicht im schlimmsten Fall gar kein Projekt am Start. Ja.
Aber gerade in dem Fall fand ich es ganz geil, dass wir es so gemacht haben, wie wir es gemacht haben, und einfach direkt am Anfang Songschnitzel rausgehauen. Also haben wir ja gar nicht, hat ja der Kollege da an der Tastatur hochgeladen. Nee, aber fand ich ganz gut, weil die ewig Moppernden, die es da draußen gibt, die dann sagen, nö, muss ich erstmal abwarten, weil es ist dann nachher wieder sowas wie Finch und Mia Julia drauf oder irgendwas. Nee, kann ich gar nichts mit anfangen, bla 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 bla. So, denen ist es dann wahrscheinlich direkt im Hals stecken geblieben, weil so war vollkommen klar, okay, nee, das ist ein Mittelalter-Rock-Album.
Ja, ja. Ich meine,
Konzeptalbum.
Für alle, die jetzt sich fragen, wovon sprechen die Jungs da überhaupt? Wir haben ja auch manche Podcast-Hörer, die erst im Nachgang erfahren haben, dass wir auch eine Band haben, ja, die den Podcast schon eine Weile hörten und dann, ach Gott, ja, ist ein interessanter Podcast. Was, wie, die haben auch eine Band? Also für alle, die sich jetzt fragen, worum geht's hier? Es geht darum, wir machen ein neues Album. Wir haben ein neues Album gemacht, das kommt demnächst auch raus. Es nennt sich Finsterwacht und ja, wir sind total happy, dass wir das jetzt endlich verraten durften und ankündigen durften. Luzi, du hast vollkommen recht. Das Schlimme war ja die letzten Monate, wir wussten, welchen Plan wir haben. Wir wussten seit Monaten, was wir machen wollen, dass wir nach den zuletzt eher moderneren Stücken mit Finch, mit Mia Julia und so weiter Bock hatten, wieder was anderes zu machen. Das ist ja bei uns oft so, dass wir uns stilistisch in so Wellenbewegungen bewegen. Und dass wir einfach mal das eine Ding machen und dann wieder so eine modernere Nummer, dann kommt wieder was anderes, dann kommt was Rockiges, dann vielleicht irgendwas Ruhiges und so weiter. Mhm. Und wir wussten, was wir vorhaben. Ja. Und dass nach dem nächsten modernen Stück eben jetzt wieder was Mittelalterliches, du hast es gerade schon gesagt, kommen soll. Und die ganzen Hater wussten es natürlich nicht. Ja. Und ich habe mir zwischendurch Gedanken gemacht, ey, wenn wir das jetzt ankündigen, dann kommen ganz viele um die Ecke und sagen, jetzt haben sie uns moppern gehört und haben jetzt endlich nochmal die Kurve gekriegt.
Genau, ja. Das Internet hat wieder die Welt verändert. Also, nee, müssen wir euch leider enttäuschen, weil das war schon sehr, sehr lange klar.
Ja, also klar ist natürlich auch, Musik kann nicht immer jedem gleich gefallen und ist auch verständlich, dass nach jedem modernen Song Leute um die Ecke kommen, die immer wieder das übliche Mantra so vor sich hertragen. Das seid doch nicht mehr ihr, habt euch verloren, macht doch mal wieder was für die Fans der ersten Stunde. Ja. Mhm. Und ja, wir hatten das schon eine ganze Weile so geplant und hatten das in der Mache. Und also ich finde ja, wir haben uns über die letzten Jahre stilistisch mit der Musik total freigeschwommen. Wir können im Grunde machen, was wir wollen. Wir brauchen niemandem mehr was zu beweisen. Wir wissen, wie es sein muss, wenn es rockt. Wir wissen, wie wir moderne, sogar technoide Sounds mit involvieren können. Ja, mit hier Electric Callboy haben wir es gezeigt, mit Finch haben wir es gezeigt. Wir wissen, wie man astreine Popsongs schreibt, ja, die 3-Minuten-Nummer für die Radiosingle sozusagen. Und und dann hatten wir jetzt irgendwie auf sowas anderes Bock und haben dann so rumüberlegt, naja, was machen wir denn? Also das Projekt, an dem wir jetzt die vergangenen Monate geschraubt haben, erforderte erstmal ganz, ganz viel Planung von uns. Und wir können ja mal so ein bisschen verraten, was das so alles war oder wie man das normalerweise bei uns so macht, wenn wir so ein Projekt angehen. Da gibt es ganz viele Gespräche, auch zwischen uns intern. Worauf haben wir Bock? Was wollen wir machen? Was gibt es für Ideen? Und dann gab es eben die Idee, wieder ein richtig traditionelles, mittelalterliches und auch Fantasy-mäßiges Album vielleicht zu machen. Oder eigentlich gar kein Album zunächst, sondern 2, 3 Nummern, ja vielleicht maximal eine Handvoll. So eine EP.
Ja.
Ja. Also du und ich, wir wissen noch, was eine EP war früher. So eine kleine CD mit oder LP mit einer Handvoll Songs irgendwie.
Genau. Bisschen mehr als ein Single.
Genau.
Weniger als ein Album.
Und dann ist natürlich für uns immer die Frage auch, was hat es für einen Inhalt? Ne? Mhm. Bei irgendwelchen anderen Nummern war dann klar, gut, das hat jetzt die und die Story, die wir vertonen, hier mit Loki, irgendwelche nordische Mythologie, aber so, was wollen wir machen? Und wir kamen dann relativ schnell drauf, dass wir mal Bock hatten auf irgendwie wieder sowas in der Fantasy-artigen Richtung. Und nach vielen Gesprächen und ich habe versucht, mich zu erinnern, aber vielleicht kannst du mir gleich mal so ein bisschen helfen. Ich weiß, dass wir super viel gequatscht haben und mit allen möglichen Leuten, auch hinter den Kulissen, ne, mit unseren Produzenten, mit unserem Management und so weiter. Und dann war irgendwann klar, lass uns mal was machen, was es so in der Form noch nie gab. So ein episches Ding, was auch die Grenzen sprengt zwischen verschiedenen Kunstformen.
Ja.
So, weil das ja irgendwie, glaube ich, noch keiner gemacht hat.
Ich habe auch drüber nachgedacht, aber ich glaube nicht. Mhm. Also ich bin auf nichts gekommen, was irgendwie annähernd in die Richtung ging.
Ja.
Also im Genre schon gar nicht, aber in Deutschland auch nicht.
Ja. Klar.
Geile Scheiße hingesetzt haben wir da.
Also was richtig Verrücktes zu machen, war der Plan, nämlich diese drei verschiedenen Kunstformen miteinander zu verbinden. Einmal unsere Kunstform, nämlich Musik machen, Literatur, ein Buch und ein Spiel dazu. Und dann war die Frage, wie kriegen wir das hin? Und da ist es natürlich super, wenn man Leute hat in der Band, wie zum Beispiel unseren lieben Falk, den hören wir nachher noch, der ist Experte in dieser Sendung, den hören wir noch nachher in einem ganz besonderen O-Ton, der erklärt uns, wie das alles war. Der erklärt uns die Welt, sag ich dir.
Die aber, nachfolgenden Podcasts verschieben sich um 4 Tage.
Mehrere Wochen. Ja, und wir haben in der Vergangenheit schon so Spiele-Koops gemacht, aber diesmal sollte es was anderes werden, nämlich nicht Online-Gaming, sondern ganz Oldschool, Pen and Paper, Rollenspiel wie damals, ne, als ich mit, glaube ich, damals 13, 14, 15 rumgefallen bin mit einem Spielleiter und dann hier so DSA, das schwarze Auge, gespielt habe. Und weil es nämlich schon eine Verbindung zu DSA gab und diesem ganzen Kosmos, fiel uns das sogar relativ leicht in die Hände, könnte man fast sagen. Ja. Wie erinnerst du dich denn an diese Zeit, als wir mitten in den Planungen noch drin waren und noch gar nicht klar war, was wird's denn überhaupt?
Ja, gut zusammengefasst, ich weiß gar nicht mehr, wer es neulich noch gesagt hatte, ist, sag mal, wie sind wir eigentlich da reingeschlittert? Weil eben von den anfänglichen Gesprächen, wir machen mal so 3-4 Songs, die ein bisschen mittelalterlicher sind, zu, wir haben eine Kooperation mit Das Schwarze Auge und da wird ein Roman von 2 Star-Schriftstellern geschrieben.
Hat ein bisschen gedauert, bis es dann soweit war.
Genau. Und deshalb, also so genau weiß ich das auch gar nicht mehr, wie eins zum anderen gekommen ist. Es war, ja, weiß ich echt, kriege ich nicht mehr zusammen.
Sind wir mal froh, dass es so Leute gibt wie unseren Falk, überall und nirgends Leute anhaut und mit denen ins Gespräch kommt und erst 20 Minuten später dann fragt, du, sag mal, wer war das denn gerade? Ich dachte, das wäre dein Kumpel, aber ne, so hatten wir ja auch schon öfter. Und der hat über die Jahre wirklich ganz, ganz viele Kontakte gepflegt, unter anderem eben auch, du hast es eben schon erwähnt, zu einem tollen Autor, Bernhard Henn, einer der bekanntesten Autoren im Bereich Fantastik. Und dann haben wir später noch durch eben genau die Gespräche, die wir im Vorfeld bei sowas geführt haben, den Thorsten Weitze kennengelernt, ebenfalls ein Autor in dem Bereich. Und die beiden waren relativ schnell zu begeistern für so ein Projekt. Und dann gab es eben Kontakte zu Das Schwarze Auge, zu dem Chefredakteur Nico. Von dem hören wir nachher noch ein bisschen, wenn Falk uns seine Version der Geschichte erzählt.
Oh ja, hier auch ganz klarer Anspieltipp, ne? Der war ja, oh Gott, Folge, weiß ich nicht, Paar 20 oder so, Paar 30 war er schon zu Gast bei uns?
Folge 40.
Ja, 40, okay.
In Folge 40 war er bei uns und war ein super spannender Gast, auch ein super spannender Charakter, ehemals Meeresbiologe und dann irgendwie über Umwege Chefredakteur geworden von Ulysses und eben Das Schwarze Auge. Also richtig spannend. Aber egal wie gut oder schlecht wir beide uns jetzt gerade dran erinnern, der Plan war ja relativ schnell klar. Wir wollen ein paar Songs machen, die sich irgendwo in der Schnittmenge Fantasy, Rollenspiele, aber auch LARP und irgendwelchen anderen, ich sag mal, Kostümgeschichten bewegen, weil damit haben wir auch einfach so ein bisschen für uns, wir haben da so einen Nachen dran gefressen. Ob das jetzt My Mother Told Me war oder Pray to the Hunter oder der Dragonborn oder was auch immer. Wir haben gemerkt, das steht uns irgendwie gut. Das können wir gut, das fühlt sich auch gut an und die Songs funktionieren live super. Und dann haben wir gesagt, lass uns mal ein paar Songs raushauen. Nicht viele, vielleicht so 3-4, ne, die sich inhaltlich so mit Fantasy und Rollenspiel beschäftigen. Und da gab es und gibt es ja auf der persönlichen Ebene ganz viele Berührungspunkte innerhalb der Band. Ne? Unser Sänger Alea ist ein ganz passionierter Typ, der sich gerne in Kostüme schmeißt und auf irgendwelchen Labs und Cosplay-Events unterwegs ist und da auch mit seinem Kanal da ganz viel macht. Und eben auch Falk, der da ganz viele Berührungspunkte gehabt hat mit allem, was Rollenspiele, Schaukampf und Lab angeht, von Anfang an sogar. Ne? Darüber erzählt er uns gleich selbst noch einiges. Und aus diesem Ursprungsgedanken zunächst nur eine EP zu machen, wurde plötzlich immer mehr und noch mehr. Und der erste Song ist entstanden?
Ja, auch von, es wurden immer mehr, weil wir auch gemerkt haben, also wir haben einfach mal Ideen reingeschmissen, was wir denn so thematisch alles beackern wollten.
Ja.
Und es wurde mehr und immer mehr und immer mehr. Und da wäre es schade drum gewesen, dann wirklich nur 3 oder 4 daraus zu picken.
Ja, dieser riesen Kosmos, ja. Rollenspiel überhaupt, aber Fantasy oder wie man eben oft auch sagt, Fantastik und sowas, ja. Das hat für uns so einen riesen Ideenbereich aufgemacht. Und ich hatte das Gefühl, als wir da drauf loskomponiert haben, das war, als hätte man plötzlich so einen Deckel abgeschraubt von irgendwas und dann sprudelte alles drauf los. Ja. Na, die erste Nummer, die wir komponiert haben, ist auch die Nummer, die diese Woche noch erscheinen wird. Die Finsterwacht. Ein echtes Epos. Da gab es Unmengen kreative Freiheit, keine Sachzwecke. Das musste keine Single werden, das war von vornherein klar. Sondern richtig episches Ding. Wollen wir kurz verraten, wie lang die Nummer ist?
Ja, also wenn der Podcast rauskommt, werden wir höchstwahrscheinlich, wenn alles funktioniert hat, auch schon die YouTube-Premiere angelegt haben. Und ich glaube, da kann man auch schon eine Spielzeit sehen. Mhm. Ja, das ist so. Und schön, um mit dem Spotify-Trend zu gehen, dass irgendwie Songs immer kürzer werden, so 2 Minuten 30. Dass alles gut für einen Algorithmus ist und so. Mhm. Ich dachte, jo, machen wir, was ist jetzt geworden? 9,5 Minuten.
Ja, knapp 10 Minuten ist die Nummer geworden. ich sag mal so, wir sind im 21. Jahrhundert, 2024. Ja? Musik und Kunst wird durchgängig eigentlich von KI hergestellt und die durchschnittliche Aufmerksamkeitsspanne eines Menschen liegt bei knapp 15 Sekunden, zumindest wenn man TikTok glauben darf. Ja. Was liegt da näher als eine erste Single für ein Album rauszuhauen und die geht einfach mal knapp 10 Minuten. Ja. Und das reicht noch nicht, dass wir so ein episches Ding gemacht haben, weil ja, andere Bands würden da vielleicht 4 Songs draus machen. Mhm. Nee, wir haben darüber hinaus noch den Hansi Kösch von Blind Guardian mit als Gast dabei. Wo man sich so denkt, ja, warum auch nicht?
Und meine Güte, hat er mich umgehauen, als er also das angeboten hat, was halt der Blind Guardian-Stuff, den die immer so machen.
Ja.
Und das jetzt in einem Saltatio-Song, das war ein kleiner Fanboy-Moment.
Ja, ja, ich habe da richtig Gänsepelle gekriegt auf den Armen. Also es war, als die ersten Spuren von ihm fertig waren und wir das angehört haben. Und dann so, wow, okay. Also da darf man sich auf jeden Fall drauf freuen. Und worauf man sich auch freuen darf, ist ein wirklich episches Video. Aber jetzt, Luzi, ganz kurzer Realitätscheck. Als wir das letzte Mal epische Videos gedreht haben, haben wir beide gesagt, das machen wir nicht mehr. Ja. Das ist ja viel zu viel Arbeit. Und viel zu viel Aufwand und es kostet viel zu viel Geld und so viele Leute und so viele Komparsen. Ja, und jetzt haben wir hier so für einen 10-Minuten-Song haben wir auch nochmal ein Video gedreht.
Ja.
Und ich würde sagen, es ist das epischste und heftigste Projekt aller Zeiten geworden.
Ja, also das muss man ganz, ganz offen so, so sagen. Das ist der Wahnsinn.
Also ich weiß gar nicht, wie viele Leute daran jetzt gearbeitet haben, aber es waren auch hier wieder, ich glaube, 4 Drehtage.
Genau, 4 Drehtage.
Mit Unmengen Komparsen, wieder auf einer ganz besonderen Location, mit super vielen Leuten, die geholfen haben und so weiter und so fort. Wenn alles gut läuft, wird, wenn der Podcast rauskommt, 2 Tage später das Video online gehen und alle Leute können sich's angucken. Allein beim ersten Trailer, der jetzt heute schon, beziehungsweise wir zeichnen ja auf, wir können es ja verraten, ne? Ja. Podcast wird jetzt gerade aufgezeichnet. Vor ein paar Minuten gingen unsere ersten Trailer fürs Video online und drunter haben schon Leute geschrieben, ja, die Fans fordern ein episches Video. Mhm. Saltatio Mortis sagt, hold my beer. Ja. Also definitiv, das ist das epischste Ding, was wir je gemacht haben. Ja. Wir können nachher noch ein bisschen über das Video quatschen, habe ich sowieso hier auf meiner Liste, aber ich würde ganz kurz den Leuten gerne noch ein bisschen den Mund wässrig machen. Ähnlich wie dir, wo deine Pizza noch vor dir liegt, du darfst ruhig weiter knuspern. Irgendwann war also klar, jetzt haben wir die erste epische Nummer und die ist auch super geworden. Ne? Die Kreativität war wirklich wie frisch und neu. Alles hat sich so angefühlt wie, hey, ist doch scheißegal, wir können alles machen, was wir wollen. Das ist ein ganz besonderes Projekt. Da können wir immer jeden einzelnen Song, auf den wir jetzt gerade Bock haben, draufpacken. Mhm. Und wenn wir das Gefühl haben, der passt nicht, dann machen wir einen neuen Song.
Ja.
Und ich hatte das Gefühl im Studio beim Arbeiten mit euch, dass das wirklich wie so eine Frischzellenkur war, auf einmal.
Ja, ich meine, wir haben es ja eh schon, dass wir oft auf Konventionen scheißen. So.
Ja.
Ja, aber trotzdem hast du halt ganz oft ein gewisses Schema von einem Song. Ich will jetzt nicht sagen, das Pop-Schema, aber ist halt ganz klar. Ein Intro, dann kommt eine Strophe, dann ein Refrain, dann nochmal eine Strophe, dann ein Refrain, vielleicht noch ein C-Teil, sowas. Und da haben wir ja auch gesagt, ja okay, wir können alles über den Haufen schmeißen.
Ja.
So, und dann hatten wir einen Song, so, der hat ja gar keinen Refrain. Naja, und?
Ist doch egal.
Eben, dann halt nicht.
Also wir hatten tatsächlich so eine Erzählung innerhalb eines Songs. Ihr werdet dann, wenn ihr die Platte durchhört, könnt ihr euch fragen, welcher ist es denn, den wir da meinen? Und das hat für uns einfach so gepasst. Wir wollten das so haben.
Ja.
Und dann war wirklich auch so von außen die Rückmeldung, ja, das ist super, aber irgendwie, also rein rechnerisch hat der doch gar keinen Refrain. Ja. Und unser Produzent sagt ja dann immer, ist das ein mathematisches Problem oder funktioniert das Konzept nicht. Ne? Ja. Sowas fand ich super, also solche Momente irgendwie. Und mit jedem neuen Song, den wir gestartet haben, also zum Beispiel hier das erste Epos, die Finstermacht, wo dann klar war, oh, da brauchen wir oder da hätten wir Bock, was richtig, also brauchen klingt immer so falsch, als hätte der Song das nicht alleine geschafft. Aber manchmal hat man das ja im Studio, dass man miteinander arbeitet und sagt, oh, wisst ihr, was jetzt noch richtig geil wäre, wenn bei dem Song der und der mitmachen würde. Oder guck mal, so wie das und das klingt, das wäre doch perfekt für diesen Künstler. Oder da können wir die und die Sängerin mit draufnehmen. Oder. Das gibt es ja ganz oft. Ne? Und bei der Finsterwacht hatten wir wirklich den Moment, wo wir gesagt haben, also das ist ein Part, hier Mittelpart, dieser Chor, der da drin steckt. Ihr werdet, wenn ihr es hört, dann verstehen, was ich meine. Das ist perfekt für den Hansi von Blind Guardian. Ja. Mhm. Und die Kontakte zu ihm gab es eh schon. War kurzer Dienstweg, ihn zu fragen, ob er da Bock drauf hat. Und er war natürlich sofort am Start. Wir haben auch für viele andere Songs Leute angefragt, ob sie Bock hätten, bei uns mitzumachen. Zum Beispiel eben unseren Kumpel Peyton Parrish, bei dem ihr jetzt auch wieder live dabei wart.
Ja.
Wie war's? Live auf der Bühne mit ihm?
Ja, schön. Das ist großartig.
Das läuft auch richtig gut bei dem im Moment, ne?
Ja, verrückt. Also wenn man überlegt, dass es seine erste Europatour war.
Ja.
So, und er hat ja generell, ist halt nur in TikTok und so unterwegs und nicht auf der Bühne, hat noch nicht so viele Shows gespielt, sondern dann verkauft er einfach mal eine Europatour aus. So, das ist ein bisschen unverschämt.
Ja, ist schon gut irgendwie. Ne? Also wir drücken ihm die Daumen, dass es auch so weiterläuft und freuen uns, dass es so gut läuft für ihn. Also ihn haben wir auch gefragt für eine Nummer, ob er da mitsingt. Er war natürlich auch sofort am Start und hat mit uns aufgenommen. Wir hatten einen Song geschrieben, der auf dem Album ist. Da waren wir so auf halber Strecke und sagten sofort, wisst ihr, wen wir eigentlich fragen müssten für den Song, das klingt so schön, Faun. Lass uns die Kollegen von Faun fragen, weil das wird so eine schöne Nummer und also wirklich ganz echt und ernst gemeint, schön, die soll auch schön bleiben. Mhm. Ja, die dürfen wir jetzt nicht kaputt machen durch irgendwelche komischen Dinge. Und wer ist einfach Garant für wirklich schöne, auch mittelalterliche Sounds und so, fanden wir zumindest gerade in jedem Teil der World Music sind die auch zu Hause. Also haben wir die auch gefragt, hier Olli und Co. Und die waren sofort am Start und haben da sofort ihre Sachen abgeliefert, fanden den Song gut.
Hat mich auch umgehauen. Ja. Wo ich auch besonders stolz drauf bin, dass wir quasi Knasterbart aus dem Grab geholt haben.
Knasterbart kommen aus dem Ruhestand zurück. Ja. Nur für uns. Überleg mal.
Ja.
Wir haben die gefragt und die erste Reaktion war, ja, uns gibt's nicht mehr. Ja, und aber dann haben sie sich nochmal zusammengefunden für uns, für den gemeinsamen Song. Wen wir auch noch drauf haben, ist Tina Guo, die Cellistin, die mit Hans Zimmer gearbeitet hat. Jetzt gerade für den Dune 2 Soundtrack hat sie mit Hans Zimmer gearbeitet. Und wir haben die so ganz schüchtern, Fanboy-mäßig über drei Ecken anfragen lassen, weil wir uns selber gar nicht getraut haben. Und ihre Reaktion war ja super.
Ja. Was? Oh mein Gott, Saltatio Mortis, ich finde die total geil, ich bin totaler Fan.
Are you serious? I love Saltatio Mortis. Und wir dachten erst, die verwechselt uns mit irgendjemandem. Aber nein, sie meinte das ernst. Ja. Sie kannte uns und war sofort am Start und hat ganz, ganz tolle Cello-Sachen abgeliefert. Auch richtig kurioses Zeug, was eher so Soundtrack-mäßig ist. Und der Song, bei dem sie mitmacht, hat das einfach super hergegeben.
Sie hat ja auch ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert.
Total.
Und hat gesagt, ich habe hier mal ein bisschen was Experimentelleres gemacht und ich habe da einen Sound genutzt, den ich auch für Dune 2 kreiert habe. Mhm. So, ich dachte, der passt da ganz gut.
Ja. Das fand ich richtig geil, dass sie so auch mit dem Cello so umgeht, als wäre es einfach nur irgendein Instrument. Es geht um Sounds, es geht um interessante Geräusche, die das machen kann. Und so. Aber die kann ja auch super gut spielen.
Ja.
Also echt der Wahnsinn. Und wen wir auch noch auf der Platte zu hören haben, ist Christina Scabbia, die Sängerin von Lacuna Coil, die wir auch mehrfach schon getroffen haben, mit der wir befreundet sind. Die hat auch schon bei uns mitgesungen, als wir damals in Köln auf der Gamescom waren. Mhm. Und für mich auch ein Riesen-Highlight noch zusätzlich, The City of Prague Orchestra. Mhm. Ein Orchester, ein echtes Orchester. Wir haben mittendrin bei den Songwriting-Sessions irgendwann gesagt, wisst ihr was? Was wäre denn, wenn wir versuchen, da drauf ein echtes Orchester spielen zu lassen? Bei der Nummer oder, oh, guck mal, hier haben wir noch ein paar, da könnten die auch was spielen. Oh, guck mal, der Song würde sich total anbieten und so. Mhm. Und plötzlich hatten wir so eine gute Handvoll Songs, wo wir wussten, das würde ja super passen. Und dann waren wir irgendwie groß und nicht mehr ganz so schüchtern, haben uns was getraut und haben die angefragt. Und haben die ja gesagt. Ich meine, klar, die muss man natürlich auch buchen. Ne? Die wollen irgendeine Gage haben. Und dann sind wir nach Prag geflogen, direkt am Tag nach dem Videodreh.
Ja.
Wir haben bis Freitag Video gedreht und sind dann losgeflogen nach Prag. Wie war das für dich, in Prag bei dem Orchester zu sein?
Der absolute Wahnsinn. Also ich habe vorher noch nie Orchester ohne eine PA oder so gehört. Mhm. Also noch nie so, wie die Instrumente wirklich alle zusammen klingen. Mhm. Das war das allererste Mal. Und dann da drin gehockt und einfach Gänsepelle gekriegt. bei jedem Durchlauf, den sie da gespielt haben. Das war schon echt.
Das war richtig Hammer. Also für mich war es so ein bisschen back to the roots, weil ich komme ja auch aus der Klassik, ich habe ja auch Klassik studiert, aber ewig lange nichts mehr mit Orchester gemacht. Ne? Und dann sitzt man dazwischen und allein die Noten zu sehen, die ein befreundeter Arrangeur für uns auch aufgeschrieben hatte, das können wir nicht selber machen. Mhm. Also selbst wenn wir es könnten, wir würden da 6 Wochen für brauchen oder nee, 6 Monate wahrscheinlich für brauchen. Und wir haben dann einen guten Freund, den Dietmar Menzinger, der hat für uns die Arrangements geschrieben. Der ist vom Fach, der weiß genau, der macht das mal eben innerhalb von wahrscheinlich 10 Minuten, hat fürs Orchester die Noten aufgeschrieben. Und da reinzukommen und auf dem Dirigentenpult liegt eine Partitur und da steht unser Bandname drüber und unsere Namen als Komponisten und so. Und ja, und dann zählt der Dirigent ein und die spielen drauf los und es klingt schon so, als könntest du es direkt auf die Platte pressen.
Ja.
Schweine. Ja.
Das hat mich umgehauen. Also alles. Erstmal diese Wucht vom Orchester, die man dann echt spürt. Aber auch eben, dass die Schweine, die dann einfach mal eine Million Noten hingelegt kriegen und es einfach so abfeuern können.
Ja, ja. Die sind halt das Gewohnte, die machen das den ganzen Tag. Und dieses Orchester, ne, das City of Prague Orchestra, in dem Studio, in dem die arbeiten, dieses Studio gibt es seit 1943, hat mir die eine Kollegin dort erklärt. Dort wurden die Soundtracks für alle tschechischen Märchenfilme eingespielt. Aber auch modernere Soundtracks, jetzt gerade aktuell wieder in den letzten Jahren. Damals auch vor vielen Jahrzehnten Conan, der Soundtrack für Conan ist dort eingespielt worden. Die machen aber auch ganz moderne Rockalben und Popsachen. Bei uns an dem Tag, als wir dort waren, morgens, ne, Saltatio Mortis, und dann haben sie uns erzählt, mittags kommt einer aus Miami für eine Latin-Pop-Scheibe, mhm, um da aufzunehmen.
Und auch, was auch wieder super ins Konzept gepasst hat, dass die auch viel Gaming-Soundtracks aufgenommen haben.
Ja.
Also God of War.
Ja, den Original-Soundtrack.
Der Original-Soundtrack von God of War, dem Spiel, wurde da aufgenommen.
Ja.
Und jede Menge andere Spiele, die ich mittlerweile schon wieder vergessen habe. Aber da kommst du auch rein und wirst klein mit Hut, weil die haben von jedem Projekt, was sie da hatten, ja auch dann ein Bild davon hängen, ein Cover-Artwork und sowas. Der sagt, nein, das kann nicht euer Ernst sein.
Ja. So. Da wird man so ein bisschen blass, wenn man da in dem Flur steht.
Ja.
Und ja, die haben da abgeliefert ohne Ende, ne, und waren dabei super nett, super professionell. Die haben das innerhalb weniger Stunden alles eingespielt gehabt, waren top vorbereitet, auch alle miteinander. Das war auch für mich ein richtiges Highlight. Also geile Songs geschrieben. Super tolle Freunde am Start von anderen Bands und andere Künstler, die da mitmachen. Dann das Orchester obendrauf. Da wurde mein kleiner Jungentraum schon richtig wahr. Noch ein zusätzlicher kleiner Jungentraum wurde wahr, als wir das Video gedreht haben. Ne? Endlich wieder, man hat es ja jetzt beim Teaser schon gesehen, endlich wieder in Rüstung mit Schwert durch den Wald rennen. Und Orks verkloppen. Ja? Und so, also echt super. Das wünscht man sich ja auch irgendwie als Fünfjähriger, wenn du dann das erste Mal so ein Plastikschwert in der Hand hast, so oh, einmal und so.
Ja.
Und wie war es denn für dich in diesem in dieser Wahnsinnswoche? Ich meine, oder in den mehreren Wahnsinnswochen? Wir haben mehrere Wochen am Stück die Platte fertig gemacht und fertig aufgenommen, dann ohne Pause zum Videodreh und dann ohne Pause zum Orchester. Wie war das für dich? Wie hast du es gestemmt?
Also erstaunlich gut und auch gar nicht anstrengend, fand ich. Ich habe das echt genossen, weil ich mir auch vorgestellt habe, okay, das fühlt sich nach Big Business an, irgendwie sowas, weißt du. So von,
oh ja.
Kommst aus dem Studio, hast die Platte gerade noch fertig geschrieben, dann hat die Filmproduktionsfirma, die das in Kooperation mit uns gemacht hat, schon irgendwie 2 Tage das Set aufgebaut. Dann kommst du dahin, kriegst gezeigt, was du machen musst. Und wir sind ja auch alle als Schauspieler dann mal wieder dabei. Also
Es war ja. Die ganze Band ist am Start.
Die ganze Band ist am Start, sonst waren wir eher so, haben einen Cameo-Auftritt gehabt, zum Beispiel bei Pray to the Hunter ganz am Ende, und das meiste war leer.
Muss man ja auch sagen, das ist ja auch Absicht gewesen. Ne? Also manche haben sich da Sorgen gemacht, oh, wird Saltatio Mortis jetzt zu so einem Alea-Solo-Projekt. Nee, das war schon Absicht von uns, dass wir ihn immer vorschicken und vorschieben. Mach du das mal mit dem Video. Ja. Und das, ich sage jetzt auch schon, das wird auch wieder passieren. Da wird es Videos geben, wo wir ihn vorschieben und sagen, nee, mach du das mal und so.
Ja, ja.
Und wir selber ziehen uns da raus, weil erstens, wir glauben auch ganz oft eben nicht so selber an uns und wollen nicht ganz so vor der Kamera performen. Er macht das sehr gerne und auch sehr, sehr gut, finde ich. Aber ich finde jetzt bei dem Video, da wurde richtig gut abgeliefert. Also jetzt klopfen wir uns mal selber auf die Schulter. Nein, ich fand, das haben wir echt gut gemacht. Dafür, dass wir komplette Laien sind und keine Ahnung davon haben.
Ja, genau. Und na eben, und das war eine krasse Erfahrung. So vom Termin zum Termin und dann fliegen wir mal darüber und nehmen im Orchester auf und dann wieder zurück. Und da ging es auch noch irgendwo hin, aber ich habe mittlerweile vergessen, was es war. Oder waren da ein paar Tage off? Ist auch egal. Aber das war schon, das war amtlich.
Ja, das war schon ein ganz schöner Termindruck, wie man immer so schön sagt. Ne? Aber es hat sich gelohnt, weil jetzt können wir demnächst eine Fanbox raushauen. Da wird ein tolles Album drin sein. Ich persönlich finde, damit haben wir mal wieder Maßstäbe gesetzt. Als die Ankündigung rauskam, was das Album alles sein wird, haben wir ja Nachrichten bekommen von befreundeten Bands, von anderen Künstlern mit den Worten, sag mal, habt ihr sie noch alle? Also, in der Fanbox wird drin sein die Platte Finsterwacht mit 11 Titeln. Dann gibt's das Spiel zum Album von DSA. Es gibt ein Solo-Abenteuer und ein Gruppenabenteuer, da können wir gleich noch was drüber sagen. Und es wird eben einen Roman zum Album geben, geschrieben von Bernhard Hennen und Thorsten Weitze. Die werden wir übrigens in einem separaten Podcast nochmal als Gäste haben,
ja,
wo sie wirklich ein bisschen auch Zeit kriegen, darüber zu erzählen, was sie sonst so tun. Und ich finde die beiden als Charaktere auch super spannend. Denen sollten wir ein bisschen mehr Platz einräumen, deswegen kriegen die eine extra Folge. Ja. Also zwei der besten und erfolgreichsten Autoren der Fantastik schreiben für uns und unser Album mal eben Roman.
Ja, und was ich, ich glaube, das haben wir noch gar nicht so wirklich behandelt nach draußen, dass ja auch alles ineinander greift. Ja. Also das ist nicht einfach nur, okay, das Album spielt in Aventurien, also in der Fantasy-Welt, das Abenteuer, das für uns geschrieben wurde und mit uns, weil Falk hat ja auch mitgeschrieben in dem Abenteuer, und unabhängig davon wird halt noch ein Buch geschrieben, sondern alles greift ineinander. In dem Buch werden Lieder gesungen, also ne, es wird erzählt, dass da Lieder gesungen werden, die auch auf unserer Platte auftauchen, die, und ich hoffe, das haben sie hingekriegt, das war zumindest der Plan. Ich bin sehr gespannt. Die spielbaren Charaktere, die man in dem Spiel, in dem Abenteuer spielen kann, tauchen auch mal so als Seitencharaktere in den Büchern.
In den Büchern auf.
Ja, genau. Im Buch auf. Und andersrum genauso.
Ja.
Dass in dem Abenteuer auch die Hauptprotagonisten in dem Buch auch mal vorbeikommen und
das miterleben. Ja. Und das finde ich auch so super. Das ist ein richtig miteinander verzahntes Werk, kann man schon sagen. Ja. Und das hat es in der Form noch nicht gegeben. Das hat noch niemand vorher gemacht. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Schreibt mir, wenn ich falsch liege. Mir fällt niemand ein, der das in der Form jemals gemacht hat. Dass es eine Platte gibt und ein dazugehöriges Buch und ein Spiel und alles ist miteinander verwoben und greift so richtig verzahnt ineinander.
Ja. Ja.
Wie es überhaupt dazu kam, lässt sich erklären. Und wen könnte man da Besseres fragen als unseren lieben Falk? Denn Falk und der Autor Bernhard Hennen, die kennen sich schon ewig. Und überhaupt gibt es eine riesen Verbindung und eine ganz lange Verbindung zu allem, was mit DSA und Rollenspiel zu tun hat. Ich würde mal sagen, Luzi, du hast noch ein bisschen Pizza. Jetzt hast du ein wenig Zeit, das zu essen. Wir machen mal eine Zwischenblende und bitten mal unseren Experten Falk hier vors Mikrofon. Und der kann uns ein bisschen was erzählen. Falk, ich freue mich total, dass du heute hier mit mir in diesen heiligen Hallen bist, um mit mir was aufzuzeichnen. In ein paar Tagen geht's für dich in den, ich sag mal, wohlverdienten Urlaub. Ich weiß zwar nicht genau, wovon du dich erholen musst, aber du gehst erstmal in Urlaub. Du musst uns nicht verraten, wohin es geht, aber ich freue mich, dass du jetzt noch die Zeit hast, mit uns hier ein bisschen zu quatschen.
Ja, ich freue mich auch unfassbar. Und es wird auch wieder eine Reise werden, von der man mit Sicherheit im Nachgang sehr viel erzählen kann. Mit Sicherheit wird es abenteuerlich.
Ich bin jetzt schon gespannt, was du erzählst. Und das Wort abenteuerlich ist das perfekte Stichwort, weil wir haben ja jetzt endlich heute in dieser Folge die Gelegenheit, über unser neues Projekt zu sprechen, über unsere neue Platte, die Finsterwacht und alles, was damit zusammenhängt. Und du bist ein ganz essentieller Anteil daran, nicht nur, weil du natürlich bei uns Musik machst, sondern weil ohne dich hätte es diesen ganzen Bezug zur Finsterwacht und dem Thema drumherum vielleicht nie gegeben. Du bist einer der wichtigsten Eckpfeiler, wenn es um den Kontakt zum ganzen Nerd-Kosmos, Rollenspiel-Kosmos und so weiter geht. Und ich wollte mal mit dir zusammen da anknüpfen. Wann hast du denn zum ersten Mal von DSA, das schwarze Auge, von diesem ganzen Rollenspiel-Kosmos erfahren? Und wann waren deine ersten Gehversuche in dem Bereich?
Uiuiuiuiuiui. Das ist eine sehr, 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 sehr gute Frage. Das schwarze Auge gibt es seit 1984. Das muss man sich mal vorstellen. 1984. Und 1984 war ich noch auf der Schule und hatte mehrere Freunde, die sich für merkwürdige Spiele interessiert haben. Damals gab es schon so etwas wie Rollenspiele, die kamen aus Amerika. Damals gab es auch schon so etwas wie den EDFC, das ist der erste deutsche Fantasy-Club. mit seiner Unterabteilung Follow. Follow steht für Fellowship of the Lords of the Lands of Wonder. Und in Follow
weißt, gab sowas es kannst auch du dir schon, merken.
Ja, sowas kann ich mir merken. Und sowas seit 1968, glaube ich, gibt es in EDFC. Und ich als Fantasy-Begeisterter war natürlich am Start, habe mich für Abenteuer in Magira, ein Rollenspiel, für Midgard interessiert und war natürlich 1984 und D&D, um Gottes Willen. Dungeons & Dragons dürfen wir nicht vergessen. Und Advanced Dungeons & Dragons, was es damals noch gab. Und habe mich natürlich 1984 davon mitreißen lassen, dass es jetzt auch ein deutsches Rollenspiel gab. Und das ist auf der Spiel rausgekommen und präsentiert worden. Und wir waren am Start und haben uns diese Box besorgt und haben angefangen, in Aventurien quasi ganz am Anfang den schwarzen Keiler unsicher zu machen.
Was war nochmal der schwarze Keiler? Erzähl es den Leuten
ganz, ganz kurz. Der schwarze Keiler, das erste Abenteuer für das schwarze Auge, das Wirtshaus zum schwarzen Keiler. Man kehrt dort ein und stellt fest, dass es nicht alles gut zugeht in diesem Gasthaus, dass Leute verschwinden und versucht das aufzuklären. Es ist super, super, es war super cool damals. Der Spielleiter des Schwarzen Auges bekam dazu mal noch die Maske des Meisters an die Hand. Das war eine sehr unangenehm zu tragende Plastikmaske. um natürlich, dass man besser in dieses Rollenspiel hineinkommt. Wir haben es dann relativ schnell gelassen, weil man hatte dann wirklich absurde Abdrücke im Gesicht und es hat auch überhaupt keinen Spaß gemacht damit. Aber Rollenspiel, das hat mich fasziniert und begeistert, nämlich das Erzählen von Geschichten miteinander und das Weiterentwickeln von Geschichten. Ja, Roleplay, das klassische Roleplay.
Und wenn es um das passende Outfit geht, du hast ja heute das absolut passende T-Shirt auch an.
Oh,
nämlich, stimmt. Man sieht, wir sind ja ein Audioformat, ja, man sieht das jetzt nicht, aber vielleicht kannst du zumindest, vielleicht können wir es im Social Media Bereich ein bisschen nutzen. Vielleicht kannst du mal kurz aufstehen, dass die Kamera dein T-Shirt ganz sieht. Der Hellfire Club. Ja, super. Ne, weil auch bei Stranger Things wird ja richtig, richtig in die Rollenspielkiste gegriffen. Bei denen ist es Dungeons & Dragons. Ja, ja und bei uns ist es eben DSA. Gut, du hast mit dem, also quasi in den Anfangstagen das mitgekriegt mit dem Rollenspiel und du warst ja aber sowieso jemand, der auch so ein bisschen in Abenteuer und alles Mögliche sich verguckt hatte, verliebt war in alle möglichen und unmöglichen Fantasy-Bereiche. Du hast mir schon öfter erzählt, auch hier im Podcast und auch privat, was das alles so mit sich gebracht hat. Man wird über die einschlägigen Burgen geschleift als Kind und guckt sich alles an und alles ist irgendwie spannend. Das haben ja auch viele, ne? Wenn es dann um Geschichte geht und Ritter und dies und dies. Aber du hast nicht nur eben in der Theorie das gemacht oder jetzt auf dem Blatt Papier, sondern du hast ja auch, das war dann vielleicht ein bisschen später, ganz viel mit Schaukampf zu tun gehabt. Ja. Und ein Gespräch, was wir vor kurzem hatten, wo zum Beispiel auch die Autoren mit dabei waren, die das Begleitbuch geschrieben haben, was in unserer Fanbox mit drin sein wird. Da kommen wir gleich noch drauf. Aber bei dem Gespräch, was wir mit denen hatten, war so ein Satz von Bernhard Hennen, der sagte, und damals habe ich den Falk kennengelernt und der sah großartig aus in seiner Klamotte und dann konnte der auch noch so richtig gut kämpfen mit dem Schwert und das war wohl sehr beeindruckend. Wann ging es denn mit dem Schaukampf für dich los? Also, dass du das Abenteuer und die Freude daran nicht nur auf dem Blatt Papier bei DSA und irgendwie Rollenspiel hattest, sondern auch in echt mal so ein bisschen ausleben wolltest.
Das muss dann 90, 91 gewesen sein. 89 habe ich Abi gemacht, um Gottes Willen. Und nee, das muss auch 89, 87, ne, 88, 89 gewesen sein, um Gottes Willen. Die Zeit verwischt, wenn man...
Haben wir sie bald alle durch, die Jahreszahlen,
irgendwann verwischt die Zeit, aber... tatsächlich habe ich mit Freunden zusammen einen Mittelalterverein in Karlsruhe gegründet, den wir die Badischen Schwertspieler genannt haben, BSP, 1989 e.V. Und das war für mich dann, da kannte ich schon Live-Rollenspiel, weil ich über meine Rollenspielkontakte zu den, ich glaube tatsächlich zu den ersten in Deutschland stattfindenden Live-Rollenspielen eingeladen wurde und es hat mich unfassbar begeistert. Das war unglaublich. Mhm. Und ich hatte damals noch Kontakt oder war aktiver Teilnehmer der SCA, also SCA, das ist die Society for Creative Anachronism. Das ist ein super spannendes Thema. Man glaubt es nicht. Das ist ein amerikanischer Verein, der über die Army nach Deutschland gekommen ist, also übers Military. Ein amerikanischer Mittelalterverein, der auch irgendwann in den 70er Jahren in Amerika gegründet worden ist, von Studenten ausgehend, aber über die Army nach Deutschland oder über die Welt geschwappt ist. Amerikaner, die sich mit Mittelalter beschäftigen. Wie hat man im Mittelalter gekocht? Wie hat man Gewandungen genäht? Wie hat man gefeiert? Wie hat man getanzt? Wie hat man musiziert? Und vor allem damals, wie hat man gekämpft und wie hat man Rüstungen gebaut? Ich hatte damals das Glück, Knappe eines Ritters, also Squire, eines Knights in der SCA zu sein. Und das ist auch schon etwas sehr Besonderes, weil man wird nicht einfach so, man kann nicht sagen, ich bin Ritter und laufe jetzt als Ritter durch die Gegend und trage einen weißen Gürtel. Das war damals das Erkennungszeichen für Ritter in der SCA. Und da gibt es Kampftraining, Schwertkampftraining. Und dieses Schwertkampftraining hat bei mir sehr viel ausgelöst und sehr viel klar gemacht und auch meinen Kampfstil sehr stark beeinflusst, den ich dann natürlich ins Lab mit übernommen habe und auch für den Schaukampf nutzen konnte. Zusätzlich hatte ich einige Jahre an japanischen Kampfkünsten gelernt, namentlich auch Alea wird es freuen, Kung Fu. Und da haben mich Waffentechniken immer schon viel mehr begeistert als das bloße Miteinander ringen oder boxen. Und deswegen, Waffen waren mir vertraut. Und dann in der SCA habe ich mich qualifiziert für Schwert und Schild. Also man muss jede Art der Waffe eine Prüfung ablegen, dass man seinen Gegner nicht gefährdet dadurch. Schwert und Schild und zwei Schwerter. Florentine nennt sich das. Unfassbar. Das war so geil. Und damit war ich dann, haben wir dann die Badischen Schwertspieler gegründet. Auch ein Verein, der auf damals noch mit Kramerzunft und Kurzweil unterwegs war. Wir sind dann auch mit Kramerzunft damals nach Taiwan gefahren und haben 2 Wochen lang in Taiwan Mittelaltermarkt gemacht mit Schaukampf. Und dann später waren wir auch, als ich mich dann von BSP getrennt hatte, war ich mit einer Gruppe namens Vita Antiqua auf dem MPS, dem mittelalterlichen Fantasiespektakulum. Und dann mit einer weiteren Gruppe, Keines Herren Knecht, man kennt den Namen vielleicht noch von einem Lied von uns, mit einer Mittelaltergruppe namens Keines Herren Knecht, KHK, eben auch beim Giesbert auf dem MPS. Und da habe ich beim sogenannten Rabensturm den Bernhard Hennen beim Fechten kennengelernt. Und wir haben damals auch die Tjoster die Ritter unterstützt, indem wir vor dem Turnier und vor dem Gestech Schaukampfvorführungen gemacht haben. Und daher kennen wir den Volley von der Hofreitschule in Bückeburg, weil wir auf deren Turnier Schau gekämpft haben. Und somit ist damals auch der wunderbare Video überhaupt möglich gewesen, wo wir als Musketiere durch das Bückeburger Schloss marodieren.
Das heißt übrigens das Video nach wie vor und
ja, aber das ist so, das Schöne daran ist, diese ganze, man trifft sich immer wieder und Dinge, die man irgendwann einmal erlebt hat, die sorgen dafür, dass man tatsächlich das alles immer geiler und besser und schöner und größer wird.
Okay, das heißt, jetzt haben wir zum einen, erstmal haben wir jetzt einen Rundumschlag fast gekriegt, um die durch die gesamte deutsche Mittelalter- und Schaukampfszene, finde ich super, also zumindest im Südwesten. Jetzt haben wir also deine Faszination gehabt für Pen and Paper Rollenspiele, zum anderen für Schaukampf und dann kurz darauf kam ja die Musik dazu, ne? Also hast ja ein bisschen historischen Abriss hier gemacht und jetzt 2024 kulminiert alles in einem richtig gigantischen, tollen Projekt. Und wir quatschen gleich ganz kurz noch über das Album Finsterwacht und was wir da gemacht haben. Aber zuerst wollte ich dich und unsere Leute da draußen, die uns zuhören, erinnern an eine Episode, die haben wir schon mal erzählt in einem Podcast. Und zwar haben wir erzählt, wie du und ich in einem Hotel in Stuttgart sind und zufällig den Chefredakteur von Das Schwarze Auge an der Hotelbar treffen. Und also wir wussten noch nicht, dass er das ist, aber in dem Moment kam der auf uns zu und sagte, sag mal, ihr seid doch hier von Saltatio Mortis. Und dann kamen wir ins Gespräch und irgendwie kam der mir bekannt vor und dann fragte er mich auch, ich hab den Eindruck, du weißt, wer ich bin. Und ich sagte dann so ihm, ja, ich weiß jetzt auch, wer du bist. Jetzt kommst du mir bekannt vor, weil ich hatte durch Zufall kurz davor, weil ich mich vorbereiten wollte auf eine Podcast-Folge, die ich mit dir und den Kollegen machen wollte, zum Thema Rollenspiele, DSA und was alles damit zusammenhängt, hatte ich nämlich recherchiert im Internet und hatte sein Bild gesehen und wusste, das muss der doch sein. Das kann doch nicht sein, dass der dem nur so ähnlich sieht. Und dann hatten wir den lieben Nico, an der Stelle liebe Grüße, zu Gast. Und zwar damals war das in Folge 40 unseres Podcasts mit dem tollen Titel von schwarzen Augen und unsichtbaren Herrschern und haben so ein bisschen erzählt, wie das da alles zustande kam. Das war unser Erstkontakt, zumindest zu ihm persönlich. Dein erster Kontakt zu DSA direkt war ja aber schon viel, viel, viel früher. Und zwar hast du zusammen mit, damals mit dem Lasterbalk, ja auch mit Abenteuern von DSA zu tun gehabt. Und bei einem Hörbuch habt ihr, glaube ich, gesprochen oder einem Hörspiel. Kannst du uns da ein bisschen abholen, worum es da ging?
Tatsächlich waren wir irgendwann die Spielrunde, in der ich mitspielen durfte. So, da muss ich kurz einsteigen. Das war eine Spielrunde von fantastischen DSA-Nerds. Unter anderem eine sehr, sehr liebe Freundin von mir hat damals einen Charakter gespielt, Eiler von Schattengrund. DSA-Spieler werden sie kennen. Das wurde dann das Schwert der Schwerter. Das heißt, ihr Charakter, den sie bei uns im Rollenspiel gespielt haben, wurde das Schwert der Schwerter, die Hochgeweihte der Rondra-Kirche. Und die war mit mir in einer Spielrunde. Und wir sind auch.
Ich entschuldige mich übrigens an der Stelle ganz kurz bei allen, die nicht so tief eingetaucht sind in dieses ganze Thema und die sich jetzt einfach nur mit ganz vielen Fragezeichen diesen Podcast anhören und sagen, meine Güte, was labert der Mann? Also Entschuldigung, wir müssen heute ein bisschen ins Nerdtum abtauchen.
Wir tauchen so richtig ein.
Mach's aber nicht so schlimm, okay?
Ja, okay, ich versuch.
Mach's ein bisschen kürzer, mach's ein bisschen kompakter, dass es nicht ganz so schlimm wird für die Leute, die jetzt, ich sag mal, ein bisschen vielleicht nicht so ganz die Nerds sind.
Spielrunde, Kontakte zum Schwarzen Auge, zur Redaktion. Dies hat dann dazu geführt, dass wir auf Das Spiel in Essen regelmäßig Präsentatoren waren für Das Schwarze Auge und damit natürlich auch alle anderen Redakteure kennengelernt haben. Und irgendwann war klar, wir schreiben auch mal was. Wir schreiben auch Dinge für damals noch FanPro, die Firma, die damals Das Schwarze Auge hatte. Heute ist es bei Ulysses. Und so waren wir irgendwie immer mit dem Schwarzen Auge und Shadowrun und anderen Fanpro-Produkten im Rollenspielthema massiv. Könnte ich jetzt noch sehr weit ausholen und ganz absurde Geschichten aus der Frühvergangenheit erzählen, aber das wollen wir lieber nicht machen. Also auf jeden Fall, nach Jahr und Tag lerne ich dann den Nikolai hoch kennen. Und zwar damals in diesem Hotel, als wir eigentlich bei einem Comic-Con waren, als Band auf dem Comic-Con. Und der Nikolai war zufälligerweise im gleichen Hotel. Und das war so ein Alter, was für eine Begegnung. Ich war unfassbar gerührt und begeistert. Und wie viele solcher Begegnungen, man darf sie nie vergessen. Man darf nie vergessen, wem man wann irgendwann mal über den Weg gelaufen ist. Weil, wer weiß, wozu es gut ist, was kann man damit tun. Für mich war damals, als wir den Nikolai getroffen haben, das Thema DSA schon eigentlich durch, weil ich eher andere Systeme gespielt habe. Also in meiner Spielrunde haben wir aktuell keine aktive DSA-Runde am Laufen. Und ich war aber begeistert, das neue DSA 5. Edition über Nikolai kennenlernen zu können. Superklasse. Und jetzt mittlerweile, Alter, ich bin so begeistert. Das ist das beste DSA, das es je gab. 5. Edition, Ulysses, ihr macht so einen geilen Job. Ich freue mir ein Loch im Bauch, wenn ich diese geilen Produkte ansehen kann.
Ja, ist ja gut. Die schicken dir bestimmt eine Kiste. Okay. Ist schon in Ordnung. So, und jetzt kommen wir nämlich zu dem vor allem für uns interessanten Thema, nämlich, dass wir ab einem gewissen Punkt uns überlegt hatten, ach komm, lass uns doch mal so irgendwie so eine Nerd-Geschichte machen. so eine kleine Koop in dem Bereich. Und ursprünglich wollten wir ja nur eine kleine EP machen mit ein, zwei Titeln, vielleicht drei maximal. Und das Ganze zu so einem Konzeptalbum irgendwie. Zu so einer Konzept-EP machen. Also wo es ein bisschen um diese DSA-Geschichte geht, aber eigentlich gar nicht so aufwendig, sondern so wie wir es bisher auch gemacht hatten, ne? Als wir Prey to the Hunter und den Dragonborn und My Mother Told Me rausgehauen haben. Das waren alles so einzelne Titel und so war das da ursprünglich auch gedacht. Und ehe man sich's versieht, hat man plötzlich ein komplettes Album am Start mit einem Spiel, was in der Fanbox dabei sein wird zum neuen Album und einem begleitenden Roman. Ja, völliger Wahnsinn. Wie fühlt sich das für dich an, dass du eigentlich deine drei großen Leidenschaften, die Musik, das Spielen und aber auch die Literatur so in einem Projekt verbinden kannst?
Das ist, glaube ich, das unwahrscheinlich Geilste, was es als Projekt für mich nur geben kann. Die Zusammenarbeit mit Rollenspiel, Rollenspielredaktion und Verlag, mit Bernhard Henn und dem fantastischen Thorsten Weitze. Wir und das Ganze in einer Box, ich glaube, das ist so, da kulminiert ganz viel von dem, was ich über Jahrzehnte, was so meine Seelenessenz ist, kann ich schon fast sagen. Es ist einfach unfassbar, unfassbar. Und dann gibt es noch so i-Tüpfelchen auf dem ganzen Cake, weil der Hansi singt bei uns auf einem Song, der Sänger von Blind Guardian. Und ich kann euch sagen, Bard Tale, die Beschäftigung von Blind Guardian mit dem Herrn der Ringe, das war für mich so eine, damals als junger Spund, das war für mich eine Bestätigung, ja, Herr der Ringe ist wichtig, damit kann man sich auseinandersetzen. Guck, da gibt es eine Band, die beschäftigt sich damit auch. Das war für mich eine Erklärung gegenüber all diesen Erwachsenen und groß daherschwätzenden, nein, das ist keine Literatur, das ist Schund. Und dann schreibt Blind Guardian Platten über Herr der Ringe und ich war einfach, ja. Und Bard's Tale war für mich der Soundtrack. So oft haben wir das laufen lassen auf dem Weg zu einem Rollenspieltreffen oder nach dem Abenteuer, wenn man noch nach dem Rollenspiel beieinander saß und einen getrunken hat. Und das ist so, und das kommt jetzt auch noch dazu. Also ich kann euch sagen, das ist einfach ein absoluter Traum, was da gerade passiert.
Ja, und nicht nur der Traum ist wahr geworden, sondern du hast jetzt auch bei dem Solo-Abenteuer und Gruppenabenteuer, was da mit drin steckt in unserer Fanbox, mitgeschrieben.
Ja.
Und warst da ganz stark mit involviert, wenn es um das Umsetzen dieser Geschichte geht.
Ja, das ist eine Arbeit zusammen, der Sebastian Thurau, der Nikolai Hoch und ich. Also Sebastian, Nikolai und ich haben Solo-Abenteuer und Gruppenabenteuer geschrieben, das quasi ansetzt, das Solo-Abenteuer setzt an einen Teil des Romans, endet dann, ist also, den Roman kann man in sich lesen, das Solo-Abenteuer kann man in sich spielen und danach gibt es noch ein Gruppenabenteuer und Roman, Solo-Abenteuer und Gruppenabenteuer haben sozusagen das ist ein Band, dem man folgen kann und alles wird zusammengehalten durch die Musik, die wir geschrieben haben. Und das ist so, ich weiß gar nicht, also das ist so die vereinheitlichte Feldtheorie meines Nerdtums. Ja, also das ist so die Universalformel für einfach alles. Also 42, Freunde. Diese Box ist unsere 42.
Da sind jetzt so viele Sachen drin in deiner Aussage, die eigentlich Kontext bräuchten, aber ich habe jetzt gerade überhaupt keine Lust, den hier zu geben.
Die richtigen Leute werden das schon verstehen.
Super. Danke schon mal für deine Einschätzung oder beziehungsweise danke schon mal für deine Erzählung und Erklärung und dass du uns als Experte heute hier zugeschaltet warst. Fand ich richtig super. Ich kann dich nicht gehen lassen, ohne dir noch zwei Fragen zu stellen. Die erste Frage habe ich in der letzten Folge schon Kollegen gestellt. Und da ich hoffe, dass es von dir eine richtig schön skurrile Antwort gibt, stelle ich dir die jetzt auch. Wenn du dir ein Lied aussuchen dürftest, das jedes Mal erklingt, aus der Luft, einfach so, wenn du einen Raum betrittst, welches Lied wäre das? Bedenke bitte, dieses Lied erklingt immer, wenn du einen Raum betrittst. Auch Zum Beispiel, wenn du auf Klo gehst, wenn du vom Klo wiederkommst, wenn du in romantischer Absicht irgendwo bist, wenn du zum Bäcker gehst, um Brötchen zu kaufen und. Auch wenn du zu deinem Arzt gehst und im Wartezimmer Platz nimmst, wenn du irgendjemanden besuchst. Also, ne, bedenke, welches Lied würdest du dir aussuchen?
Ein Lied von uns oder von der Platte jetzt oder egal welches?
Nein, nein, irgendein Musikstück.
Na, Cotton Eye Joe. Ich glaube, besser kann man den Tag nicht beginnen und besser kann man nicht in einen Raum reintreten. Da weiß jeder, was los ist. Einfach.
Da weiß jeder, was los ist. Ja.
Where do you come from? Where did I go? Super. Ja, also, so einfach.
Oh, großartig. Sag mal, Falk, ist dir in all den Jahren, in denen du als Rollenspieler aktiv warst, auf dem Schaukampf aktiv warst und so weiter und so fort, etwas begegnet oder ist dir was passiert, wo du sagen würdest, das wäre eine Schande des Tages wert?
Ja.
Schande. Schande.
Ja, um Gottes Willen. bei einem Lab oder beim Rollenspiel passieren natürlich ganz viele sehr skurrile Dinge. Aber ich glaube, das Absurdeste, was mir bisher passiert ist, war bei einem Live-Rollenspiel. Ich war unterwegs mit einem befreundeten Ritter und wir wurden gestellt.
Also allein der Satz ist schon so super. Ich war unterwegs mit einem befreundeten Ritter.
Als Ritter.
Super.
Ja, hau rein. In meiner Rolle als Raban von Schwarzenbach. Und wir wurden gestellt und mein Freund konnte entkommen. Ich war allein umzingelt. 4 Schergen um mich herum und ich wusste, ich habe keine Chance. Ich stand mit dem Rücken an eine Wand und wie gesagt, ich hatte eine Vollplatte an. Und hinter mir war eine Mauer. Und ich dachte so, haha, ich springe über die Mauer und lass mich auf der anderen Seite herunter. War auch noch eine Spielleitung da, weil ab und zu gibt es Situationen, da ist dann immer ein Spielleiter da, der dann im Zweifelsfall einschreiten kann, wenn irgendwas Merkwürdiges passiert. Ich weiß nicht mehr, wie ich es geschafft habe, aber ab und zu werden so Energien in einem frei, weil ich habe es geschafft, die Mauer war über Kopf hoch. Ich habe es geschafft, mich an dieser Mauer hochzuziehen, hochzustrampeln. Die entsetzten Blicke von sowohl den 4 Schergen als auch der Spielleitung hinter mir schwingen mich über die Mauer und habe mich gerade noch oben auf der Mauerkrone festgehalten, um mich nach unten abzulassen. Dachte ich, ist eine gute Idee. Mhm. In dem Moment brüllt die Spielleitung, Time out, time out, das kannst du nicht machen. Und ich so, was denn bitte? Und dann gucke ich an mir runter und sehe, dass diese Scheißmauer auf der anderen Seite sehr, sehr viel tiefer war als da, wo ich versucht habe, drüber zu springen. Und ging auch auf einen Friedhof. Also das war so maximal. Okay. Und er sagt, komm wieder zurück. Und ich so, bist du verrückt? Weil in dem Moment hatte ich natürlich das Adrenalin nicht mehr und hing dann an dieser Mauer, also auf der tiefen Seite der Mauer und habe versucht, mich sehr unwürdig in meiner Platte und mit meinem ganzen Geraffel wieder auf diese Mauer zu ziehen, um mich wieder diesen Schergen zu stellen. Ich meine, aber was machen wir denn jetzt? Also auf alle Fälle, dieser Sprung über die Mauer war für mich legendär und es war unheimlich cool, aber sehr unrühmlich im sozusagen Abgang, als ich mich dann wieder hochstrampeln musste.
Weißt du noch, wie tief es da runterging auf der anderen Seite? Ach, ungefähr
4-5 Meter. Also auch machbar. Ja,
hätte gereicht. Ne?
Ja, aber wie gesagt, sie runtergleiten als Held. Was kann denn da schon passieren? Nein, auf was? Das wäre tatsächlich, es war richtig, das in dem Moment abzubrechen. Aber tatsächlich ist es so, wenn dich ein Live-Rollenspiel so richtig kickt und du richtig in der Rolle bist, dann passieren dir Dinge, die sind völlig, völlig absurd. Wie zum Beispiel, man geht nachts durch den Wald und denkt sich so, oh, ein bisschen unheimlich ist es schon. Oder hört Geräusche und denkt sich so alles Mögliche. Hast du aber deine Rüstung an und deine Schaumstoffwaffe in der Hand, dann ist das alles überhaupt kein Problem. Und du denkst so, boah, hier, ich als Held gehe jetzt durch einen düsteren, dunklen Wald und wenn ein Ork kommt, dann kriegt er meine Pompe ab. Aber hast du das nicht mehr, ist es wieder dieser düstere Wald und du denkst, um Gottes Willen, alles Mögliche kann ja jetzt passieren. Tatsächlich, da gibt es so einen Switch und dieser Switch ist fantastisch. Ich glaube, das ist es, was Live-Rollenspiel so ausmacht, dass man wirklich in dieser Figur, diese Figur erleben kann, die man da darstellt und spielt.
An der Stelle, arg viel besser kann man einen Gastauftritt als Experte gar nicht zu Ende bringen, als mit so einer Geschichte. Falk, ich würde sagen, an der Stelle vielen Dank für deinen Gastauftritt, so knapp vorm Urlaub.
War mir ein Fest. Tatsächlich war es mir ein ganz großes Fest.
Super, ich wünsche dir gute Reise auf jeden Fall und komm gesund wieder von deinem, jetzt wollte ich irgendein altes Wort benutzen, von deiner Queste.
Ja. Ja. Es ist eine Queste ins Morgenland. So viel kann ich schon mal verraten.
Oh, du gehst jetzt aber nicht auf den Kreuzzug oder sowas, ja, ne?
Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Ich bin ein Mann des Friedens und der Freundschaft.
Sehr gut, sehr gut. Alles klar. Wir sehen uns nach deinem Urlaub wieder und bis dahin sagen wir beide schon mal Tschüss.
Ne? Ja, und Tschüss.
Danke, lieber Falk, unser Experte für alles Skurrile, wollte ich gerade sagen. Eine Sache wollte ich gerade aufgreifen, die er erzählt hat. Und zwar ging es ja um die Kostüme, ja, und alles, was so ein Kostüm mit einem macht. Wir haben es ja vorhin schon erzählt, wir haben gerade ein neues Video gedreht und das kommt in Kürze raus. Wenn die Folge rauskommt, jetzt am Freitag, ne? Und Falk hat in seinem O-Ton ja gesagt, dass man sich ganz anders fühlt und zum Beispiel ein anderes Selbstbewusstsein hat, wenn man, wie in seinem Fall, so eine Rüstung inklusive Schwert trägt. Luzi, kannst du das nachvollziehen, dass man sich da anders fühlt? Weil du hast ja jetzt auch Schwert und alles getragen beim Musikvideodreh.
Ja, genau das wollte ich gerade sagen, weil das sehe ich ganz genauso. Ja, auch dann, wo ich dann die Rüstung ein paar Stunden anhatte, auch gedacht so, oh ja, doch, da geht man schon wie ein Krieger.
Ja, ich erinnere mich an einen Satz, den mal jemand gesagt hat, da ist man ganz anders angezogen. Ja, plötzlich steht man auch anders da. Also irgendwie, man bewegt sich anders und irgendwie sieht es auch sofort episch aus. Also die ersten Bilder, die ich beim Videoschnitt gesehen hatte, wo Falk dann so aufsteht und dann so eine Pose macht und ich dachte so, den könntest du eins zu eins genauso in so einen Film rein verfrachten. Mhm. Wen ich auch großartig fand bei unserem Dreh und auch in dem Kostüm, war der Elsie.
Ja.
Elsie hat eine super Figur abgegeben. Richtig toll. Der hat auch grandios gekämpft, ja, bei den Kampfszenen, die es gab.
Unglaublich gute Szenen dabei.
Auch Till hat grandios gekämpft und sich dann auch noch geopfert, selbstlos im Video. Das wird man dann auch noch sehen. Also richtig, richtig klasse. Also ich fand, was das so mit einem macht, wenn man dann plötzlich so anders dasteht sozusagen, ganz anders angezogen ist. Ich bin aber froh, dass wir das auf der Bühne nicht tragen.
Ja, das stimmt.
Weil wir waren dann doch ein bisschen schwer. Jetzt haben wir vorhin auch so ein bisschen den Leuten schon die Nase lang gemacht, was das Album angeht und die Fanbox. Ne? Dieses unfassbare Paket, ne? Mit allem, was da drin steckt. Ganz viele Songs von hart bis zart ist ja alles dabei. Dann das Spiel und der Roman und so weiter. Und ich hatte ja vorhin schon erwähnt, dass uns da viele auch von unseren anderen Bandfreunden quasi geschrieben hatten. Ich erinnere mich an eine SMS, die ich gekriegt habe von jemandem, den ich jetzt nicht nennen werde. Ja, der Roman zum Album, ihr spinnt ja wohl, drunter macht ihr es wohl nicht mehr. Und da wollte ich jetzt eine Sache ansprechen noch, die wir vielleicht kurz den Leuten noch erklären können, weil viele haben ja auch gefragt, gibt's die CD denn dann auch einzeln?
Auf Spotify.
Genau. Nee, haben wir gesagt, nee, die gibt's nur in der Fanbox, ne? Das heißt, wenn man das so haben will, gibt es die Fanbox und das war's.
Weil es alles andere würde auch dem Grundgedanken widersprechen. Mhm. Also wir haben es ja als Gesamtkunstwerk, kann man ja so sagen,
ist so.
Gedacht. Und dann wollen wir das aber auch genau so den Leuten bringen.
Und wer nur die Musik hören möchte, kann das ja tun. Ja. Er kann das auf Spotify oder wo auch immer er oder sie die Musik hören möchte, können die Menschen das machen.
Ja.
Ja. Nur die CD werden wir nicht einzeln irgendwo haben.
Ich habe neulich, das muss ich auch noch erzählen, weil das passt ein bisschen dazu, da weiß ich auch nicht mehr, wer mir das, irgendein Bekannter hat mir erzählt, und das fand ich ein schönes Kompliment, dass sie gesagt haben, ja, manchmal hat man das Gefühl, Saltatio haben so das Game durchgespielt und machen jetzt nur noch die ganzen Sidequests. Es war so, nachdem so einfach im Wochentakt unsere Single mit Bülent Ceylan rauskam, dann die Single mit Heavy Saurus, das Projekt und das Projekt und das Projekt. Das fand ich total schön. So, okay, die haben eh schon so viel gemacht und jetzt machen sie halt einfach so das nebendran, wo drauf sie Bock haben.
Ist ja auch so.
Ja. Und dann musste ich dran denken, okay, Finsterwacht ist gerade unser neuestes Main Quest. Weil das ist dann wieder so ein richtiges, okay, und da, das ist.
Das ist der
Endgegner.
Da ist der Endgegner, definitiv. Ja. Also das ist die Main Quest, hast du sehr schön gesagt. Das ist das Spiel, was jetzt wieder gespielt werden soll. Ja. Die ganzen Nebenschauplätze waren jetzt mal nett und gut und schön. Und wir lieben ja auch die Kollegen. Wir machen Kooperationen nur, wenn wir wirklich Bock drauf haben und wenn es auch die Zeit erlaubt. Ja. Ja? Und wir wussten ja auch, dass diese Riesengeschichte mit dem Album kommt und mit allem, was dazugehört. Da mussten wir jetzt auch schnell noch ein paar Sachen nebenbei raushauen, sonst wären wir ja nicht mehr fertig geworden damit. Ja. Irgendwie. Klar, ich möchte es nicht unerwähnt lassen, die Hater gibt es auch. Ja? Ja. Die Kommentare, die sagen, aha, okay, alles nur fürs Geld. Ihr habt euch verkauft an die Spieleindustrie oder an die Buchindustrie oder. Was können wir den Menschen antworten? Also ich muss ganz ehrlich sagen, muss ich beichten ganz kurz bei dir. Normalerweise hatte ich mir ja vorgenommen, dass ich keine Kommentare und Hate-Kommentare mehr beachte und sowas. Mhm. Ging aber nicht. Da gibt's oder gab es einen Kommentar, da musste ich antworten. Und ich habe den dann exemplarisch auch da stehen lassen. Ich habe dann drunter geschrieben, ich werde hier die Antwort exemplarisch für alles, was in die Richtung geht, stehen lassen. Der Rest wird von mir unnachgiebig gelöscht. Mhm. Also, weil ich sagte, ich lasse deinen Kommentar jetzt hier stehen, lieber Kollege. Mhm. Aber alles andere, ne, wer mir ins Wohnzimmer scheißt, der fliegt raus. Das ist einfach so. Ja, ne? Und ein Social-Media-Account ist halt die eigene Seite. Da ist man selbst auch dafür verantwortlich, wie sauber das bleibt oder auch nicht. Ja. Aber der Kommentar hat mich so geärgert, da musste ich antworten. Und zwar ging es eben genau darum, ihr habt euch verkauft. Was macht ihr denn jetzt noch alles für Geld? Und dann hat...
Das habe ich gar nicht mitgekriegt.
Ja, und war auf einem meiner Profile. Und ich habe dann eben nur geantwortet, hör mal zu, Kollege, was laberst du hier eigentlich für einen Schwachsinn? Ja. Weil, also in der Vorstellung der Menschen da draußen, zumindest bei manchen, ist es anscheinend so, dass irgendwelche Firmen ganz, ganz groß mit Geld winken und dann macht man solche Dinge. Und die Realität sieht ja komplett umgekehrt aus. Wir geben unfassbar viel Geld aus für so ein Projekt.
Ja.
In der Hoffnung, irgendwann vielleicht jemals wieder dieses Geld einzuspielen. Das ist ein Projekt, das ist so teuer, wenn man sich das hochrechnet, was da alles passiert. Das kann man ja, wir werden jetzt hier auch keine Zahlen nennen, aber wir sind zu siebt und wir haben mit unserer Band wirklich schon viele Sachen gemacht, aber dieses Riesenprojekt ist definitiv etwas, wo man erstmal schluckt und sagt, und dann stellt man sich eben vor, dann fliegt man noch nach Prag und nimmt 60 Mann Orchester auf. Mhm. Mal eben. So, und das sind alles Kosten, die tragen erstmal wir. Da müssen wir natürlich in Vorleistung treten bei gewissen Dingen und müssen dann sagen, uns ist diese Investition das wert, weil wir hoffen, damit so ein geiles Projekt zu liefern, dass die Leute das auch haben wollen. Und auch aus dem Grund haben wir gesagt, es gibt die Fanbox, die machen wir da jetzt. Und bitte, bitte, liebe Leute, wenn ihr uns unterstützen wollt, kauft diese Fanbox, reißt sie uns aus den Händen und guckt dieses geile Projekt an und hört diese geile Platte und lest das Buch. Und wenn einem irgendwas davon nicht gefällt, kann man ja verschenken.
Ja.
Ja, kann man ja auch weggeben. Aber dieser Hater, ich hab's nicht ausgehalten. Ich musste da einfach ein Exempel statuieren und auch sagen, nein, du hast hier nicht recht. Wenn du behauptest, irgendjemand würde sich für Geld verkaufen, für was für ein Geld denn? Das, was du und ich nicht haben, weil wir es ausgeben müssen für so ein Riesending.
Ja. Ja. Da bin ich auch gerade richtig perplex, weil ich kann das so richtig so gar nicht nachvollziehen. Wenn man sich, also muss sich das so klar machen. Also da sind wir, die Bock haben, geile Experimente zu machen. Mhm. Sowas. Weil wir Sammler und Nerds sind und Spaß an sowas haben. Und dann finden wir andere, die genauso ticken und machen was mit denen zusammen.
Zum Beispiel die Autoren, die gesagt haben, wir haben eigentlich gar keine Zeit. Wir haben Aufträge, wir müssen andere Bücher schreiben. Wir haben gar keine Zeit dafür. Aber weil sie unsere Idee so geil fanden, haben sie gesagt, okay, dann schreiben wir halt nachts.
Ja, sowas. Und dann, und das in der Hoffnung, dass Leuten draußen genauso gefällt wie uns. Mhm. Was jetzt auch die Kommentare größtenteils gesagt haben, irgendwie so, ah, oh Mann, geil, hier entweder mein Lieblingsspiel seit 30 Jahren und meine Lieblingsband und die machen auch noch was zusammen, mega geil.
Ja.
Oder eben auch mein Lieblingsautor und die Band, der Hammer. Und genau für sowas machen wir das doch. Und
ja, genau.
Dass dann einer um die Ecke kommt und denkt, okay, wir haben uns kaufen lassen und als Marketinggesicht oder was. Ja.
Also wir mussten, die Kollegen von DSA überzeugen, dass das eine gute Idee ist. Die haben uns nicht gekauft. Wir mussten die überzeugen, dass es geil ist. Wir mussten die Autoren auch, die waren sofort Feuer und Flamme, aber wir mussten die auch überzeugen, dass das alles machbar ist. Ja, und diese Vorstellung, dass es da draußen böse Menschen in der Industrie gibt, die ist vielleicht total spannend, so diese Theorie auch, aber die greift ja nicht. Und das hat mich so geärgert. Ich hatte so die Schnauze voll davon, immer wieder dieses gleiche Mantra da zu hören, von wegen, ihr habt euch verkauft und so, ihr seid nicht mehr ihr. Aber das habe ich, wie gesagt, einmal jetzt nochmal beantwortet und seitdem auch erstaunlich wenig Hate-Kommentare gekriegt. Ganz viele Leute, die dann darunter auch geschrieben haben, hey, kann ich absolut nachvollziehen, die Reaktion und so. Und also dieses, dass man das nicht mehr möchte, diesen Hate auf den Seiten. Mhm. Und ja, wenn dann noch was kommt, ich lösche das. Auch jetzt mit Ansage, ne? Weil ich da keinen Bock mehr drauf habe. Weißt du was? Bei dem Thema, da könnte ich jetzt direkt wieder was zu trinken gebrauchen. Wir gehen mal in die Taverne zusammen.
Jawohl. An die Taverne.
So, der Vorteil, wenn man am gleichen Tisch sitzt, ist ja, dass man sich keinen Korken ins Gesicht drücken muss, sondern Folgendes machen kann hier.
Ja. Oh.
Prost. Ah, das, was hier so knarzt, ist wirklich der Stuhl, auf dem ich sitze. Uzi, du brauchst neue Stühle.
Ja, das, ich weiß.
Hier in der Taverne, fangen wir mal mit was Interessantem und Lustigem an. Du erinnerst dich an die Frage, die ich gestellt hatte, als du mit Elsie in der Folge da warst, wo es darum ging, was für ein Lied würdest du dir aussuchen, das jedes Mal gespielt werden würde, wenn du einen Raum betrittst. Und jetzt haben wir ja vorhin gelernt, dass Falk gesagt hat, Cotton Eye Joe. Bei ihm. So von wegen, dann weiß man gleich, woran man ist.
Oh, ne? Geil, ja.
Ja. Und du als alter Rednecks-Fan kannst das nachvollziehen, ne?
Total, da wäre ich gern drauf gekommen.
Aber Cotton Eye Joe, überleg mal, jetzt auch, musst zum Arzt, gehst ins Wartezimmer.
Nee. Ja. Es gibt natürlich dann so ein paar Momente, wo es vielleicht ein bisschen unangenehm werden könnte. Ja. Auf der Beerdigung.
Ja, Beerdigung ist schwierig. Ja. Schlafzimmer finde ich auch schwierig. Sowohl wenn du in erotischer Absicht reinkommst, als auch wenn du einfach nur schlafen gehen möchtest. Oder wenn der Partner oder die Partnerin schon schläft und du kommst rein, genau. Also wirklich brutal. Da gibt es viele Verwirrungen, sag ich mal so. Verwirrungen gab es übrigens auch bei direkt zwei Kollegen, nämlich einmal beim Mirko und einmal beim Konrad. Beide haben uns geschrieben. Mirko und Konrad haben uns geschrieben. Die haben sich ein bisschen aufgeregt über unsere Frage wegen Berliner Pfannkuchen wie die alle heißen, Krapfen und so. Die kommen nämlich jeweils aus Berlin beziehungsweise dem Berliner Umland und hören uns sehr gerne zu. Und weil wir in der vergangenen Folge eben nach Berliner Krapfen und so weiter gefragt hatten, haben die uns verschiedene Berliner Begriffe geschickt. Und du und ich müssen jetzt rausfinden, was damit gemeint ist.
Oh, ja, okay.
Wir haben 7 Begriffe, die wir lösen müssen. Und ich habe die hier mir aufgeschrieben und die Auflösung kommt gleich. Ich habe die Auflösung noch nicht gesehen. Mhm. Ich habe sie noch nicht aufgemacht. Machen wir gleich in Echtzeit. Also unser heutiges Tavernenrätsel bedeutet, wir müssen jetzt, weil wir die Berliner herausgefordert haben in der letzten Folge, müssen wir das jetzt klären. Ja, ich verzichte darauf, das irgendwie in Berlinerisch auszusprechen kann ich eh nicht. Warte, aber ich kann noch einen trinken vorher. Wir könnten noch so einen ASMR-Podcast machen.
Gott, ich durchdrehen.
Vor allem, du müsstest mitmachen. Weißt du? Ja. Oh Gott. Okay, der erste Begriff. Und wir schreiben uns dann jeweils unsere Theorien so kurz auf oder merken uns das. Mhm. Wir gehen erst alle Begriffe durch und dann gibt es die Auflösung.
Okay.
Okay, weil sonst kriege ich das hier wahrscheinlich auch technisch gar nicht anders gelöst. Der erste Begriff, den wir lösen müssen, ist Besuchsbesen. Was ist denn ein Besuchsbesen?
Besuchsbesen.
Also, wo ich das Wort hier gerade lese, gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder der Besuchsbesen ist der Besen, den man schwingt zu Hause, wenn sich Besuch ansagt. Ja. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Bei mir ist es so. Ich räume ja nur auf und putze, wenn ich Besuch kriege. Das heißt, man muss sich ja aus Überlebensgründen manchmal Besuch einladen, damit ab und zu zumindest mal durchgeputzt wird. Ne? Wie ist es bei dir? Machst du regelmäßig sauber? Oder?
Nee.
Aber es sieht erstaunlich sauber bei dir aus.
Das war der Staubsaugerroboter.
Ein Besuchsbesen. Das könnte also ein Besen sein, den man schwingt, kurz bevor der Besuch kommt.
Ja, klingt sehr logisch. Ich habe eher genau umgekehrt gedacht, weil der Berliner an sich ist ja sehr faul, wie man weiß. Mhm.
Liebe Berliner,
nächsten Hate-Kommentar.
Liebe Berliner, das hat Luzi gesagt. Ich habe das nicht gesagt.
Und deshalb hat man einen Besen neben der Tür stehen, den man den Besuch in die Hand drückt, wenn auch die gut ankommen.
Auch schön.
Und erstmal dafür, dass sie die Gastfreundschaft erfahren, müssen sie erstmal ein bisschen was machen.
Das ist gut. Die zweite Theorie, die ich gehabt hätte jetzt spontan, ist, wenn deine Schwiegermama so ein richtiger Besen ist, also so richtig unerträglich und zu Besuch kommt, dann nennt man die Besuchsbesen.
Als
Codewort für Schwiegermutter. Weißt du? Kannst du morgen? Nee, ich kann nicht. Der Besuchsbesen ist da.
Ja. Oh, sehr schön. Ja, das ist auch gut.
Also das wäre so eine passende Theorie. Ja. Ja. Okay, zweites Wort, also wir merken uns, was unsere Theorie ist, nachher gibt es die Auflösung.
Jetzt schon wieder vergessen.
Ja. Zweites Wort, was wir lösen müssen, ist Molle. Was ist der oder die oder das Molle? Der Molle, die Molle? Keine Ahnung. Also beim Lesen, ja?
Wenn man, das ist, es kann nur so sein, es gibt keine andere Möglichkeit, wenn man Milch erhitzt, dann bildet sich da ja, bildet sich ja so eine schleimige Haut.
Ja, ja.
Und die, wenn man die abmacht, das ist Molle.
Boah, das passt aber super.
Oder?
Das passt total gut. Ja. Die Molle. Nimm mal die Molle da von der warmen Milch runter. Ja. Das passt wirklich super. Oh. Nee, ist echt sehr gut. Also da ist ja meine Theorie, die ich spontan hatte, völlig hinfällig. Ich hatte spontan die Idee, wenn man jetzt länger schon verheiratet ist, ne, und die Olle zu Hause hat und die ein bisschen molliger geworden ist.
Das ist auch die beste Beschreibung. Also
Molle. Meine Molle.
Genau. Nicht meine Olle ist ein bisschen dick geworden, weil sie Molle. Oh.
Ja. Und wahrscheinlich ist es auch für den männlichen Part überhaupt gar kein Problem, zum Molle zu werden.
Ja.
Ne? Mein Oller zu Hause ist jetzt ein Moller.
Ist ein Moller.
Mhm. Super. Beste Theorie, merken wir uns. Wir lösen nachher auf. Geil. Okay. Nieselprim.
Nieselprim.
Habe ich mir das falsch aufgeschrieben? Ich habe hier Nieselprim. Vielleicht ist es auch Mieselprim. Warte, vielleicht hast du mir falsch aufgeschrieben. Ich gucke nochmal in die Originalnachricht rein. Nein, Nieselprim mit N wie Nordpol.
Ja, vielleicht ist es aber auch einfach so ein Lokalding, was wieder ganz was anderes ist als auf der restlichen Welt. Ich kenne Mieselprim eigentlich nur so, dass es so eine jetzt wollte ich das Wort mit demselben Wort erklären.
Mhm. Ja, geil. Okay.
Der so miesepetrig ist.
Ja, aber so in die Richtung hätte ich es auch gedacht, ja.
So, dass der immer so...
So ein Motzkoffer.
Genau, sowas.
Ja, vielleicht ist es das. Finde ich aber, wäre jetzt auch meine erste Überlegung gewesen. Ja, so ein Motzkoffer irgendwie miesepetrig. Aber warum die das Niesel? Vielleicht wegen Nieselregen?
Ja, aber was ist ein Prim?
Weiß ich auch nicht, Nieselprim. Hat das was vielleicht mit hier, du Primel, alte Primel und so zu tun? Aber finde ich grundsätzlich erstmal eine gute Idee. So in die Richtung zu denken. Merken wir uns?
Ja. Next.
Next. Begriff 4. Kodderschnauze. Was ist eine Kodderschnauze? Kodderschnauze. Wenn du oder ich oder wer auch immer, der nicht namentlich genannt werden soll, nach einem feuchtfröhlichen Wochenende oder noch während des feuchtfröhlichen Wochenendes sich mal zwischendurch entschuldigen muss, weil ein paar Pint Guinness zu viel reingelaufen sind. Und man dann zurückkommt und sich noch die Reste abwischt von der Kodderschnauze. Weißt du?
Ja.
Weil man mal eben sich die Sache nochmal durch den Kopf gehen lassen musste.
Ui.
Ja. Rückwärts trinken.
Ja. Klingt
ich habe im Strahl gesprochen. Ja. Kodderschnauze. Dann hat man eine Kodderschnauze. Könnte sein.
Ja. Klingt gut. Ja, ich habe da jetzt auch nichts. Die ist auch lame im Vergleich. Ich hätte jetzt gedacht, dass eine Person, von der man gewohnt ist, dass die oft die Unwahrheit sagt.
Mhm.
Dass man dann sagt, na, der lügt doch eh immer, das ist eine richtige Kodderschnauze.
Ah, auch gut.
Nee, aber fand ich deine Theorie deutlich besser.
Okay, Begriff 5. Omme oder auch Dez. Also ich glaube, das wüsste ich sogar.
Weil ja, ich
bei uns sagt man auch Dez zum Kopf.
Genau, das hätte ich mir jetzt auch gedacht.
Ja, weil ne?
Es gibt einen auf die Omme.
Genau, oder Imme sagt man da eigentlich. Genau,
oder Umme kenne ich auch.
Ja, gibt was auf die Imme oder auf den Dez. Ja, würde ich auch sagen, ist der Kopf, oder? Kopf,
genau.
Der nächste Begriff ist ein bisschen schwierig. Ich hoffe, ich spreche den richtig aus. Dafke. Ich habe keine Ahnung, ob das ein Substantiv ist oder ein Adjektiv oder Dafke. Oh. Ist irgendwas Dafke, so wie Knorke oder Dafke? Oder ist das ein Hauptwort, wo man dann sagt, der oder das ist Dafke oder ein Dafke? Habe ich keine Ahnung. Aber es fällt mir so ein bisschen auf, dass es so ähnlich ist wie Kö mit diesem Dafke, so wie Knorke eben, ne?
Stimmt.
Vielleicht das ist so richtig, vielleicht ist auch das Gegenteil von Knorke. Wenn was nicht Knorke ist, dann ist es Dafke. Erzählt das mal. Ich entschuldige mich jetzt bei all unseren ausländischen Zuhörerinnen und Zuhörern. Wir wissen ja, dass wir Leute haben aus verschiedenen europäischen Ländern oder auch außereuropäischen Ländern, die uns zuhören, weil sie Deutsch lernen. Es tut mir wirklich leid. Diese Begriffe gibt es in Berlin. Dafke.
Das finde ich super, als Gegenteil von Knorke. Mhm. Das finde ich gut. Mhm.
Was auch immer Knorke ist. Was ist ein Knorke?
Ja, na, das Gegenteil von Dafke.
Ach so, ja, das ist jetzt ist alles klar. Okay, dann der.
Also Knorke ist auch super.
Ja, Knorke ist irgendwie gut, ne?
Ja. Nein, Dafke nicht gut.
Okay, lassen wir so stehen, werden wir gleich auflösen. Jetzt kommt der letzte Begriff. Und zwar Miefquirl. Miefquirl.
Miefquirl. Also Mief ist ja klar irgendwie, dass es dass
irgendwas stinkt. Ja, genau. Irgendwas riecht nicht gut.
Der Miefquirl.
Ist das ein Deo?
Oh.
Man hält sich den Miefquirl unter die Achsel, um den Gestank zu vertreiben.
Auch nicht schlecht.
Deo vielleicht, Miefquirl.
Ich hätte jetzt gedacht, so ein Ventilator oder so.
Oh, auch gut. Auch gut.
Wenn es dann ein Miefquirl, also weißt du, der das auch so verquirlt?
Ja, ja.
Mit
ja.
Den Mief. Und dann musste ich aber auch dran denken, dass dann hinter dem Ventilator einer hockt und in den Ventilator furzt. Und damit den Mief quirlt.
Das ist sehr gut. Mief quirl. Dann nehmen wir deine Erklärung, die fand ich viel besser. Auch, also allein die Beschreibung, sich vorzustellen, dass ein Ventilator der Mief quirl ist. Der ist einfach den Mief so verteilt. Ja, super. Ja. Pass auf, okay, wir gehen in die Auflösung rein. Ich guck mal hier.
Ich bin ultra gespannt.
Jetzt kommen die Auflösungen. Also, danke schon mal an Mirko und auch an Konrad. Das habe ich tatsächlich zusammengestellt aus Nachrichten, die uns geschickt hatten.
Geil.
7 Berliner Wörter, die ihr bestimmt noch nicht kanntet. Also, der Besuchsbesen, Teil 1. Okay, Besuchsbesen, wir haben tolle Ideen gehabt, aber der Besuchsbesen ist ein Blumenstrauß. Gemeint ist ein Blumenstrauß, den man als Mitbringsel bei Besuchen verschenkt. Besuchsbesen.
Da fand ich unsere Erklärung deutlich besser.
Ja, finde ich auch. So, das zweite war die Molle. die Olle, die ein bisschen zugenommen hatte. Ja. Oder eben die Milch, die dicke Haut oben auf der Milch. Nee, Molle ist ein Glas Bier.
What?
Ja. Offensichtlich ein Berliner Begriff für ein Glas Bier. Liebe Berliner,
Ist es wenigstens ein dickes Glas Bier?
Schreibt mir, ob das stimmt. Ich fühle mich ein bisschen veräppelt. Also hier als Beispiel, wollen wir noch eine Molle zischen? Heißt sowas wie, gehen wir noch ein Bier trinken. Okay. So, Begriff 3. Nieselprim, du hattest recht, ist ein langweiliger Mensch.
Ah.
Ja. Ja.
Langweiliger.
Langweiliger okay. Typ, langweiliger Mensch, Nieselprim. Aber nicht schlecht. So, Kodderschnauze, da hatten wir verschiedene Ideen. Kodderschnauze ist in Berlin ein vorlauter Mensch. Also es kann als Beleidigung verwendet werden, aber auch als wohlwollende Bezeichnung für die Berliner Schnauze, also die Berliner Mundart.
Ach so, okay.
Das ist so eine richtige Kodderschnauze. Nicht schlecht, oder? Hier bei ja. Omme oder Dez, Begriff 5, hatten wir recht, das ist der Kopf natürlich, ne? Mhm. Gerne auch in Verbindung mit ausgeschmückten Bedrohungen, also dir hauig auf den Dez. Ja. Ja, super. Okay, jetzt bin ich gespannt. Dafke. Dafke heißt so viel wie zum Trotz oder trotzdem oder aus Spaß und hat seinen Ursprung im Jiddischen Dafke oder Dafkes für erst recht. Das mache ich jetzt Dafke. Erst recht. Mensch.
Auch da fand ich unsere Erklärung besser.
Und als letzter Begriff, Luzi, ich bin begeistert, du hattest recht. Miefquirl ist tatsächlich in Berlin ein Ventilator.
Nein, wirklich?
Ja. Ja.
Geil. Sehr schön.
Ah, schön. Oh,
das hat Spaß gemacht. Können wir jetzt nochmal so Münchner beleidigen oder so?
Liebe Münchner und Menschen aus dem Münchner Umland, bitte schickt uns eure Begriffe, die wir hier erraten. Also am allerbesten schickt ihr uns das auch so, ich sag mal, getrennt voneinander, jetzt nicht in zwei unterschiedlichen Nachrichten, aber ihr könnt es auch absetzen in eurer Textform. Das vereinfacht das uns ein bisschen. Die beiden Kollegen haben das so gemacht, die haben eine E-Mail geschickt und dann ganz, ganz weit unten die Auflösung und weiter oben die Frage.
Geil, ja. Nee, finde ich super.
Ja, fand ich auch super. Gespannt. Ja. Übrigens, wenn ihr da draußen, liebe Leute, den Soundtrack für euer ganz eigenes, persönliches Rollenspiel braucht, dann ist der Mittelalter-Rockstream oder auch der Folk-Rockstream bei Radio Bob genau das Richtige für euch. Beide gibt's im Internet auf radiobob.de oder auch in der MyBob-App. Und zusammen mit vielen tollen Kollegen sind auch wir immer wieder dort mit unseren Songs zu hören. Schande des Tages, müssen wir nicht erzählen, hat nämlich der Falk schon erzählt. Finde ich richtig gut, ja, also aus seiner Ritterzeit damals als Raban von Schwarzenbach.
Gesundheit.
Der Typ, wenn es den nicht gäbe, man müsste ihn erfinden. Ja, und ich fand unser Spiel immer richtig, richtig gut. Liebe Leute, wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ihr Feedback für uns habt, könnt ihr uns eure Anregungen, aber gerne auch Fragen und Kritik schicken. Und zwar unter der Mailadresse saltatiomortis@radiobob.de. Liebe Münchner, dort nehmen wir auch diese bayerischen Begriffe entgegen. Und wenn ihr Themenvorschläge und Wünsche für weitere Folgen habt, sagt uns einfach, was ihr hören möchtet. Und wir bemühen uns, das in der Zukunft irgendwie möglich zu machen. Wenn ihr uns bewerten könnt in euren Podcast-Apps oder überall dort, wo ihr den Podcast hört, freuen wir uns über volle Punktzahl, 5 Sterne und sowas und auch gerne eine Bewertung in Textform. Ich glaube, bei Apple geht das noch. Und wenn ihr uns also was Nettes schreiben könnt, dann gerne. Das hilft uns, diesen Podcast noch eine Weile weiterzumachen. Ja, Luzi, jetzt haben wir so viel geredet über das neue Album, Berliner Begriffe, unser Video, was demnächst rauskommt. Das vorletzte Wort gebührt wie immer meinen Gästen. Falk hatte schon ganz viele Wörter, jetzt bist du quasi dran. Mhm. Hast du dem noch irgendwas hinzuzufügen?
Boah. Da gibt es eigentlich nicht viel mehr zu sagen. Kauft das Album und kommt auf jeden Fall auf der Tour da vorbei, weil, wie man jetzt mittlerweile vielleicht schlussfolgern kann, ist, dass Finsterwacht, das Album, vielleicht auf der Burgentour Finsterwacht gespielt wird.
Möglich wäre
es. man weiß es nicht.
Ob wir das ganze Album da spielen, müssen wir natürlich noch gucken, je nachdem, ob wir das so können. Aber bestimmt wird es Klänge davon geben.
Ja.
Und noch viel, viel, viel mehr.
Und sonst kann man eigentlich nur in die Hand geben, nochmal auf den Kollegen zurückzukommen, der gesagt hat, wir haben uns kaufen lassen. So, nee, vielleicht mal bis zu Ende denken, bevor man so einen Kommentar schreibt.
Ja.
Da passt auch noch eins dazu, das kann ich hier auch noch mal kurz droppen. Wollte ich eigentlich auch immer ignorieren, weil es auch der Spucker nicht wert ist. Aber es gab ja auch mal, habe ich einen Kommentar gelesen mit, als wir mit Mia den Song gemacht haben, naja, beide sind bei derselben Plattenfirma, hat sich das Marketing da schön was ausgedacht.
Mhm.
Und da wollte ich auch nochmal so einen kleinen Tipp geben. Geht mal auf so die Spotify und alles, wo unsere Songs zu hören sind und guckt mal, welches Label da unten drunter steht, also welche Plattenfirma denn da diese Songs veröffentlicht. Und der aufmerksame Leser wird da feststellen, dass da Prometheus Records ist.
Mhm.
Schon seit einiger Zeit.
Ja.
Und wer könnte denn Prometheus Records sein?
Wer könnte denn die Prometheus Records gegründet haben?
Und wenn man da auch zu Ende denkt, dann weiß man vielleicht, dass wir haben uns noch nie irgendwas vorschreiben lassen, auch von anderen Plattenfirmen nicht, aber von Prometheus Records lassen wir uns auch nichts vorschreiben.
Ja, weil im Zweifelsfall sitzen wir dann nämlich mit Prometheus Records hier am Tisch,
genau,
nehmen einen Podcast auf, essen nebenbei Pizza, trinken Getränke.
Ja, genau.
Ja.
Ja, aber genau sowas. Jetzt ist auch mal raus, kann man auch mal drüber nachdenken, was das so zu bedeuten hat.
Ja, aber das finde ich immer das Beste, wenn dann Leute eben solche Kommentare schreiben, die dann nachweislich keine Ahnung haben, wovon sie sprechen.
Mhm. Ne?
Nur weil wir eben auch mal Alben gemacht haben bei einer Firma wie Universal oder so, aber das eben nicht mehr machen, sondern unser eigenes Label sind mittlerweile. Aber das dringt halt nicht durch bis zu allen, die gerne ganz, ganz viel Meinung, aber relativ wenig Ahnung haben.
Ja.
In diesem Sinne würde ich sagen, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Ich freue mich auf alles, was da jetzt kommt, auf jeden Song, auf jedes Video. Leute, da kommt einiges. Und wenn ihr uns wirklich fett unterstützen wollt, kauft die Fanbox und kommt auf die Burgentour. Das wird sich lohnen. Ich würde sagen, Luzi, wir bedanken uns für die Zeit und die Aufmerksamkeit und verabschieden uns, sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao. Oder, da wir jetzt hier wieder im Mittelalter-Game unterwegs sind, gehabt euch wohl.
Oh. Oh. Oheim, Oheim, welch edle Podcasterei.
Das war Med und Moshpit, der Mittelalter-Rock-Podcast mit Saltatio Mortis, ein Radio-Bob-Original-Podcast. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der MyBob-App. Radio Bob, Deutschlands Rockradio.